Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt. Heute dreht sich natürlich alles wieder um die Bundesliga, vielleicht auch ein bisschen um die zweite Liga. Wir haben fast vollständige Mannschaftsstärke erreicht. Auch der FC Bayern ist da. All das seht ihr jetzt.
Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Gute Freunde. Zufrieden?
Ja.
Und damit hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga. Eddie ist ganz enttäuscht, weil ich sollte irgendwie mit gute Freunde anfangen. Ich habe das aber irgendwie also nicht richtig verstanden.
Gute Freunde, hier, Sepp Maier, ja. Franz Beckenbauer und wer heißt das da vorne?
Tim. Das ist Tim.
Gerd Müller.
Das ist Tim. Denn Tim hat uns das hier eingeschickt. Wir haben ja unter anderem einen Nico, der zu spät kommt, noch am Telefon. Ja, kein Problem, alles klar.
Ernsthaft?
Ja, gut.
Das ist ja schon ein bisschen.
Hallo Nico, setz dich doch.
Dick aufgetragen. Zu spät kommen, dann telefonieren
in der Sendung.
Du hast doch nicht mal ein Mikro an, zieh dein Mikro an jetzt.
Versuch das irgendwie zu übertünchen.
Unglaublich. So, während du dich verkabst, lieber Nico, ich war gerade dabei, hier diesen Stapel euch zu zeigen, den ihr uns geschickt habt, denn wir hatten euch ja gebeten, Einsendungen hageln zu lassen, die wir hier an diese kargen Wände klatschen können. Und das habt ihr natürlich echt eifrig gemacht. Wir haben so viel bekommen. Hier könnt ihr euch gerne was nehmen.
Zum ist das alles von einem oder von verschiedenen Leuten?
Steht doch sogar drauf.
Achso, Nikolai.
Ja, das ist zum Beispiel Düsseldorf hier von Mattis. Köln, das passt ja perfekt sogar. Düsseldorf und Köln, die kommen direkt nebeneinander von Levi. Nochmal Düsseldorf.
Grüße gehen raus an den MTV Hesedorf.
Ach, guck mal, hier
der
ist schon
kriegt hier direkt einen Spind, den hau ich direkt hier an den Spind.
Guck mal, das ist für dich. Hier ist, aber tu mir einen Gefallen, nur einen. Ja, hast schon einen. Nicht alles voll Eintracht knallen.
Kümmer du dich doch um deine Seite.
Ja, alles Eintracht. Der hat da schon hinten ein Pokalsieger-Ding aufgeklebt heute.
So. Ich hab aber auch hier den MTV Hesedorf.
Was haben wir hier? Ganz viele.
Ich hab einen für dich.
Also wir kriegen auf jeden Fall hier mega viele Sticker. Wir sind dankbar. Ihr könnt immer noch gerne einschicken. Ihr merkt, wir haben noch nicht. Die waren vollgeknallt. Wir warten noch auf euer Dings hier.
Ich müsste mal den Winkel jetzt erfahren, was die Kameraperspektive angeht.
Steht gar nicht drauf.
Dass man das genau hinter dir sieht.
Wolfsburg. Das ist ja geil, den klebe ich mir aufs Laptop, Alter.
Guck mal hier, Gerald Asamoah.
Den finde ich schön. St. Pauli spielt euch alle an die Wand.
Okay, kennt ihr den noch, Leute?
Ja. Oh, Roy Preger.
Roy Preger, ja, Mann.
Der war gut. Das ist ja fantastisch.
Aber das Foto ist gut.
Das ist ja super, das Foto. Ja, oder? Das werden wir, hier, was ist das? Bendner, ach,
Ich kenne dich alle nicht in der Musik steht, doch.
Bendner Ultras, der Lord. Ja. Wo hängen wir den Lord hin? Lord Bendner muss natürlich
der braucht einen prominenten Platz. Ja, also, wir werden
zu das Lord jetzt. Lord Bendner gibt es eine lustige Geschichte, das ist nämlich eine Fangruppierung,
ja.
Die sich die Bendner Ultras genannt haben.
Das ist doch hier.
Ja, die Bendner Ultras.
Ja.
Das war die lustige Geschichte.
Sehr schön, vielen Dank, Tobi. So, wir werden das natürlich alles im Laufe der Zeit jetzt hier quasi mal irgendwo aufhängen und für den Moment schon mal vielen lieben Dank. Und jetzt beginnen wir mal mit dem Eigentlichen hier, nämlich mit Fußball-Bundesliga. Und da ist es ja so, dass in den letzten Tagen eine Flut von neuen Regelwerken über uns hereingebrochen ist, die doch mal wieder einiges verändert. Und wir wollen uns zu Beginn dieser Saison mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Ne, das gab ja schon so ein paar Fälle, die neuen Regeln auch getestet haben.
Wir können das ja quasi in den Praxischeck machen. Marc hat uns eine schöne Grafik gebastelt, wo alle Neuerungen in der Fußballregelgeschichte einmal kompakt aufgeführt sind. Und lustigerweise können wir dabei an manchen Dingen durchgehen. Manche dieser Regeln sind an diesem Spieltag erprobt worden. Ich versuche die ganze Zeit Augenkontakt zu Nico aufzunehmen.
Ja, ich bin bei dir, ja.
So. Und zu gucken, ob er es übersteht, wenn wir darüber reden. Ach. Weil Werder Bremen ja direkt betroffen war von manchen dieser Regeländerungen. Andere Mannschaften auch.
Ja, ich habe schon ziemlich schnell meinen Frieden damit gefunden.
Ja.
Daran lag es nicht.
Ja. Maximal 9 Auswechselspieler dürfen jetzt mittlerweile auf der Bank sitzen.
Das ist sehr verwirrend übrigens, muss ich sagen. Weil das sieht jetzt richtig voll. Sieht aus ein bisschen wie Betriebsausflug. Und man weiß nicht genau, wer jetzt alles dazugehört. Wer ist Spieler und wer ist Zeugwart?
Das Lustige war, dass die Bayern am ersten Spieltag, glaube ich, einfach mal 6 nur auf der Auswechselbank sitzen hatten, obwohl sie 9 durften, weil sie niemanden mehr hatten, den sie auf die Auswechselbank sitzen konnten.
Und davon hatten 4 noch nie Erstligafußball gespielt, glaube ich.
Ja. Das sah natürlich jetzt an diesem Spieltag besser aus.
So sieht's aus. So, können wir noch mal kurz noch mal hier, ja, ich muss mich immer so dumm rumdrehen hier. Können wir das vielleicht nochmal da? Also, Mack, genau, das haben wir besprochen. Ja, das ist gut. Das kommt natürlich zum einen den Mannschaften entgegen, die einen sehr breiten Kader haben. Und zum anderen sicherlich auch dem ein oder anderen Nachwuchsspieler, der da mal mit in den Kader reinrutscht. Karten auch nachträglich nach schnell ausgeführten Freistößen. Ja. Das ist ja wohl selbstverständlich, oder? Also bei einer roten Karte muss man das Spiel, meine ich, unterbrechen. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob man das bei der gelb-roten auch
unterbrechen kann. Aber was wäre denn für die Situation? Du früher haust eine Mittelfeld weg.
Nie gemacht.
Ja. Ja, eigentlich musst du dafür gelb. Du hattest schon gelb, die führen schnell weiter aus.
Ja.
Schießen daraus ein Tor. Rot
musst du, glaube ich, immer abbrechen. Es geht, glaube ich, hier nur um gelbe Karte.
Ja, aber wenn ich auf die Schnelle noch nicht weiß, aber die gelbe schon hatte.
Muss ich gucken.
Und dann schießen die ein Tor und dann breche ich es ab. Ihr seid nicht bei mir.
Ja, ich bin voll bei dir. Das sind Herdefälle. Das werden wir dann besprechen, wenn das eintritt. Was gibt's denn noch Neueres hier? Also, Gewinner des Münzwurfs, ach, das ist wie früher, dürfen wieder zwischen Seitenball und oder Anschluss entscheiden. Das, warum auch immer man das für zwei Saisons oder so geändert hatte.
Das war ja länger geändert.
Oder länger, aber es war früher war das immer so.
Ich glaube auch, dass
das ist. Was haben die denn letzte Saison entschieden?
Das wurde dann automatisch, also dass der Gewinner hat, glaube ich, den Ball bekommen.
Der Gewinner hatte die Seitenball, oder?
Gewinner hatte Seitenball. Jedenfalls war das festgelegt, wer was bekommt. Und jetzt darf der Gewinner sich aussuchen, Seitenball oder Anschluss. Und das war früher, besonders in der Kreisklasse, natürlich relevant, weil da hast du noch den Wind als Faktor. In den Stadien ist es nicht so schlimm, aber in den Amateurligen, wenn du richtig dicken Wind hast, und gerade beim Jugendfußball, wo die Kids noch nicht so doll schießen können, ist Wind, mit Wind zu spielen, ist ein richtiger Vorteil.
Der Dorffaktor, ja. Aber die Sonne war doch eher der Faktor, oder?
Ja, gut, aber Jungs, ganz ernsthaft, ja. ich glaub, ob nun Wind oder Fankurve Borussia Dortmund in der zweiten Halbzeit im Rücken haben, ich glaube, das ist dann auch schon ein Faktor. Deswegen ist Seitenwahl ja in der Bundesliga auch nicht unrelevant.
Ja, aber wie viele Amateurfußballer gibt es und wie viele Profifußballer gibt es, die bei Dortmund spielen?
So. L2, ich weiß es nicht. Ja,
ich glaube nämlich tatsächlich, dass das eher für den Amateurfußball relevant ist, diese Regel.
Sind das DFB- oder DFL-Regeln?
Und FIFA-Regeln.
FIFA-Regeln.
Ja. FIFA-Regeln, ja. Okay.
Gut, dann habe ich eben schon gesehen, der Schütze, wenn der Gefaulte den Strafstoß ausführen möchte, wenn derjenige, der gefault wurde, den Strafstoß selber ausführen möchte und dabei verletzt wurde und behandelt wurde, muss er jetzt nicht mehr den Platz verlassen. Ist irgendwie auch jetzt. Macht Sinn. So. Spieler des ausführenden Teams dürfen Ball bei Abstoß bzw. Freistoß im Strafraum annehmen. Gegner müssen sich außerhalb aufhalten. Das ist tatsächlich eine neue Regel, die es so in der Form noch nie gab, meine ich, oder?
Nee. Ich habe mir überlegt, was das taktisch bedeuten könnte, weil das eigentlich ja heißt, dass du, eigentlich kann sich dann ja der Verteidiger direkt in den Torwart stellen.
Macht er ja auch jetzt mittlerweile. Ja. Du siehst jetzt mehr Teams, die hinten rausspielen, beziehungsweise die dann.
Also wirklich direkt und im Prinzip das Ding schon direkt mitnimmt. Aber das heißt ja wiederum, dass wenn eh schon alle mit hohem Pressing spielen, du ja quasi mit drei Stürmern schon um den 16er rumlauern kannst und wie hier jeden dich dann da drauf
vorher spielst. Ja auch. Vorher hast du ja denn die einfach zugestellt, die Anspielstation, und dann haben sie lang spielen müssen. Das haben sie jetzt, das wird jetzt so ein bisschen verhindert dadurch. Ja, okay, weil du ja trotzdem immer noch kurz spielen kannst. Machen auch manche Teams nicht. Also ich habe jetzt doch am Wochenende auch wieder Teams gesehen, die dann so einmal kurz andeuten und dann doch nach vorne rennen, lang den Ball holen. Ich finde es eine gute Regeländerung. Ich habe auch Leute gehört, die das nicht für sinnvoll halten. Ich finde das natürlich immer gut, wenn hinten rausgespielt wird oder wenn den Teams geholfen wird, die hinten rausspielen wollen.
Ich finde,
ich habe es halt nie verstanden, warum es vorher anders war. Also ja, für mich hat es keinen Regeln, Sinn
ergeben. Mit dem Anstoß, dass man nach vorne spielen muss und so weiter, das sind so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, ey, wann haben die sich das irgendwann mal irgendwie 1815 in Southampton überlegt oder so? Macht nicht mehr so viel Sinn, aber das finde ich echt eine gute Regel, weil die eben wirklich dazu führt, dass mehr Mannschaften versuchen, Fußball zu spielen und man nicht mehr diese langen Bratwürste unbedingt sieht. Was haben wir noch? Habe ich da eben schon irgendwas
gesehen? Gelbe Karten auch für den Trainer.
Ja, ach ja, stimmt. Das ist auch schon zum Einsatz gekommen. Funkel hat eine bekommen.
Baumgart hat die erste bekommen.
Noch jemanden? Zwei haben wir schon gesehen.
Die allererste hat, glaube ich, Robin Dutt bekommen in der zweiten Liga. Was war schon ein paar Spiele her?
Ja.
Und jetzt in der Bundesliga Steffen Baumgart.
Könnt ihr aber verstehen, dass sie sich darüber aufregen?
Die regen sich jetzt sehr darüber auf.
Also, ja.
Fred und Funkel meinte ja auch nach dem Spiel, Patrick Ittrich.
Ich fick dich. Quasi.
Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat aber so was Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, Patrick Ittrich wollte nur in die Geschichtsbücher kommen. Das war der einzige Grund, warum er die gelbe Karte gezeigt hat. Hatte dann Pech gehabt, dass Steffen Baumgart vorher schon die gelbe Karte bekommen hat. Also die Trainer sind damit nicht einverstanden mit dieser gelben, roten Karte.
Was passiert, wenn man fünf gelbe Karten gekriegt hat?
Ich glaube, vier sind es, oder?
Vier sind es, genau.
Dann und dann ein Spiel, das heißt Tribüne.
Ja.
Also wie wenn du auf
der Tribüne nicht in die Kabine.
Ich gehe davon aus, dass du dann ein Kontaktverbot hast. Weil mittlerweile sitzt ja auf der Tribüne mal jemand, der per Funk verbunden ist mit dem Co-Trainer. Deshalb weiß ich jetzt nicht 100%, aber ich würde davon ausgehen, dass du dann Kontaktverbot auch hättest als Trainer. Weil ansonsten bringt dir ja dieses nicht an der Seitenlinie sein nichts.
Ja, finde ich.
Wenn, Nico meinte, man darf nicht in die Kabine.
Ja, das sowieso nicht, ja, nee, klar. Ja. Ja. Aber darfst du auch nicht, wenn du gesperrt bist, eigentlich.
Ich finde die Regel ja insofern auch schwierig, weil Trainer ja nun diejenigen sind, die am meisten Emotionen am Platz noch ausüben. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob vielleicht auch das immer zu einem rechtsfreien Raum genutzt wurde, wie Trainer am Spielfeld dran rumgefurcht haben.
Aber versteht ihr, was ich meine? Ja, aber also ich finde, man, ich weiß jetzt nicht, was da die Kriterien sind, aber man gelten die gleichen Regeln wie ein Spieler. Also wenn ein Trainer sagt, ey, du, was war das für ein Pfiff? Dann kriegt ein Spieler natürlich sofort gelb. Ja. Aber ein Trainer muss doch sich über Pfiffe, die ihm nicht gefallen, in irgendeiner Weise
kann, auch
emotional auslasten können. Das gehört irgendwie dazu.
Man kann es jetzt am praktischen Beispiel handhaben. Steffen Baumgart hat die gelbe Karte gesehen, weil er irgendwas weggeworfen hat.
Mütze, glaube ich, auf den Boden
geworfen. Genau, er hat Mütze genommen und auf den Boden geworfen. Was will man dann auch sehen? Den Rumpelstilzchen gewollt. Und Funkel hat sich über eine Entscheidung beschwert. Hat
ich gesagt, ich finde, man darf an der Stelle auch nicht unterschätzen, mit was für einem emotionalen Druck ein Trainer, der die wahrscheinlich größte Verantwortung von allen in dem Stadion hat, am wenigsten Möglichkeit hat, diesen Druck zu entleeren. Und solange er nicht Leute persönlich beleidigt, finde ich, darf er schon rumbrüllen.
Weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist, diese gelben Karten, weil es sind ja auch keine Spieler, die begehen ja keine Fouls oder sowas, sondern du wirst ja nur wegen Meckern bestraft und dann kannst du halt auch diese Ermahnung und rausschicken.
Auf vor allem überlegt.
Kannst du dabei behalten, eigentlich wie es vorher war.
Vor allem überleg mal, was das bedeutet, wenn Steffen Baumgart die dritte schon hat. Und er weiß, dann spielt er ja auch schon taktisch. Dann regt er sich beim 0-3 gegen München halt nicht mehr auf, weil er weiß, nächste Woche geht's gegen
Augsburg. Oder automatisch Sperre holen für das München-Spiel.
Damit, ja, oder so, ja, genau. Ja. Taktisch, weil da ist ja egal und es ist eben zu weit.
Ich finde aber schon, dass Trainer in den letzten Jahren so dünnhäutig geworden sind. Also wie die dann immer auf dem am Spielfeldrand auf den vierten Offiziellen einreden und wirklich jeden.
Kommt auf den Trainer an.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass der allgemeine Durchschnitt.
Der allgemeine ruhige Trainer, sachliche Trainer.
Du wärst ein sehr sachlicher Trainer, glaube ich.
Habe ich nicht gesagt.
Aber ich glaube das.
Ja. Aber gefühlt gehen sie halt mittlerweile nur noch am Blablabla und diskutieren und jede Entscheidung muss dann mit dem vierten Offiziellen, wenn der vierte Offizielle ihnen nicht antwortet. So auch dieses Unding, dass Trainer dann immer sofort bei der Halbzeitpause auf den Schiedsrichter zurennen und dann nochmal alle Entscheidungen erklärt haben wollen. So what? Ja, mit Emotionen ist wichtig, so, aber
Pep hat auch schon eine, ne? Ja? Pep hat, glaube ich, die allererste gelbe Karte eines Trainers gekriegt.
Der wollte einfach nur in die Geschichtsbücher eingehen.
Der wollte in die Geschichtsbücher eingehen. Ja. Ich stelle mir gerade, was meint ihr, wie viele gelbe Karten würde Tobias Escher kriegen als Trainer an seiner Ziele?
In seiner Karriere. Oder nur direkt rot.
Apropos, wenn wir uns dieses Beispiel eh schon überlegen, also du wusstest es, ihr wusstet es wahrscheinlich alle, ich bin wieder late to the party, aber einer deiner Spielverlagerungskollegen sitzt bei Gladbach als Co-Trainer auf der Bank.
Das hat er doch schon mehrfach in die Sendung aufgezählt.
Wirklich?
In denen du dabei warst.
Das wusste ich gar nicht.
Mir ist es erst bewusst geworden an diesem Bundesliga-Spiel. Ich habe das erstmal so Ante Kovic. Nee, wie heißt er?
René Maric.
Das Problem daran ist, das hat er ja schon ein paar Mal verlauten lassen. Und das ist dieses unterschwellige, wenn ihr nicht nett zu mir seid, dann gehe ich auch in die Bundesliga.
Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, wer das überhaupt ist. Und dann habe ich festgestellt, du bist krasser als der. Und dann habe ich Angst gekriegt, dass die dich uns klauen.
Warum bin ich krasser als René? Ich bin nicht krasser als René.
Klar. Das habe ich jetzt einfach mal so behauptet, als ob ich den Unterschied erkennen würde. Und die Gefahr ist aber einfach, dass dann jemand kommt, wenn das jetzt gut klappt in Gladbach.
Und das ist übrigens
dass dann einer sagt, dann nehmen wir uns den Tobi Escher.
Das empfinde ich auch als große Gefahr, dass das passieren könnte.
Und das ist übrigens der Grund, warum ich hier eben telefonierend in diese Sendung reingekommen ist, weil ich nämlich kurz noch Dinge klären müsste.
Du bleibst hier,
keine Sorge.
Er hat ja einen Vertrag mit festgeschriebener Ablösesumme. Und wenn die Tobi holen wollen, dann haben wir hier mal schön ausgesorgt.
Aber der ist noch vor den Premier League Milliarden geschlossen worden, der Vertrag. Der ist schon 2016 geschlossen worden.
Ausstiegsklausel von 250 Euro.
Ja, ich kann jetzt mindestens das Fünffache werden.
Du hast eine Ausstiegsklausel.
Die Vertragsverlängerung liegt da vorne. Du wirst die unterschreiben, Tobias.
2 Millionen.
Dafür wird Mach dir keine Sorgen. Die wirst du
überschreiben. Nico hat die richtigen Kontakte, um dafür zu sorgen.
Warst du deshalb auch im Trainingslager?
Nee, ich habe ihn ja besucht, wir kennen uns ja. Also wir sind
Das war die Connection.
Das war die Connection. Ich war da, um halt René zu besuchen, ja.
Und Bewerbungsgespräche schon gehabt?
Nee. Ich habe ja keinen Bock auf den Job. Also, das habe ich ja schon oft gesagt. Es fragt mich niemand und das ist auch richtig so, weil ich bin Theoretiker und bin kein Praktiker. René ist nochmal ein ganz anderer.
Aber du bist praktisch das Herzstück dieser Sendung hier.
Ja, aber ich mache das ja auch, das, was ich mache hier und auch mit meinem Journalismenzeug, mache ich ja gerne. Ich habe ja gar kein Interesse daran, bei einem Club zu arbeiten. Weil du, wenn du nicht gerade, wie René hatte halt auch ein Luxusleben, weil er ist kein Analyst, er ist Co-Trainer. Das ist nochmal ein Unterschied, so, ob du ein Analyst bist oder ob du halt wirklich als Co-Trainer dann auch aufs Trainingsgeschehen Einfluss nehmen darfst und mit den Spielern reden darfst und sowas. Und wenn du jetzt ein Analyst bist bei einem Club und du hast einen Trainer, der nicht auf dich hört, also der einfach nur einmal die Woche Analyse anfordert, ich glaube, das ist der letzte Scheißjob, kann ich mir vorstellen. Weil dann sitzt du da einmal, machst deine theoretische Analyse, wie spielt der Gegner,
ja, aber
präsentierst die einmal die Woche und am Ende wird davon nichts gebraucht und dann machst du das nächste Woche wieder.
Eine halbe Million im Jahr kriegst, wäre sogar schon ganz nett.
Das kriegst du ja nicht. Also die Leute, die da verdienst du dich nicht reich bei dem Job, wenn du nicht gerade Sven Mislintat heißt.
Und der hat lange dafür gearbeitet.
Der hat lange dafür gearbeitet.
Das war viele Leute dafür. Das ist übrigens, mir ist gerade was aufgefallen. Mhm. Wir müssen aber da an dieser Stelle, musst du noch ein bisschen dich öffnen den Zuschauern gegenüber. Denn in der ganzen Masse an Sachen ist mir eben was aufgefallen. Es gibt hier so es gab drei zusammengesetzte Chips, die auch mit verschickt wurden. Davon ist einer für dich.
Petritsch, ne? Mhm.
Davon ist einer für dich.
Vier Sterne.
Und davon einer für mich.
Für die Podcast-Zuhörer, wir haben hier Pokerchips gekriegt mit Gesichtern von Fußballspielern.
Ja, und du hast keinen gekriegt. Das waren keine vier, es waren nur drei. Du musst nicht mehr zu einem Verein.
Alexander Meyer, wen hast du? Wesley, ach du Scheiße.
Ja, genau, da kann ich nichts für.
Petritsch. Ja, das machst du ja. Ne? Peu à peu entwickelst du Emotionen. Das ist, wir haben so einen Emotionschip für dich auch.
Hier, dein Verein.
In Entwicklung, das ist der Emotionschip. Hier, Data.
Da hast du mit Westin natürlich einen richtigen Spieler.
Ja, ist okay. Aber es geht um die Farben.
Einmal einführen. Petritsch ist da, glaube ich, schon ein bisschen.
In deinem Schlitz da.
Aber es ist dein Verein.
Katsching. So, und jetzt ist es der HSV. Oh, Tobias Escher schreibt eh schon für den HSV-Blog. Ist auf meiner Seite.
Hi, wir reden gleich für den HSV. Jetzt, zurückkehren zum Thema.
Das wollte ich gerade einleiten. Vielen Dank. Haben wir noch eine Regeländerung? Ich glaube nämlich nicht.
Ich weiß nicht, ob der Regelerinnerung jetzt drauf ist, ob da jetzt noch ein
zweiter. Haben wir diese Handspielgeschichte und so,
ist das da schon alles noch drauf? Ist natürlich noch eine Handregel, passt ja nicht drauf, steht ja drauf.
Eine wichtige Regelung ist natürlich auch das Handspielgelump.
Ab sofort wird alles abgepfiffen, was die Hand berührt, wenn er nach dem Tor entsteht.
Ja. So es sei denn, die Hand gehört zu einem Spieler von Bayern München.
Ja, also pass auf, wir müssen mal unterscheiden. Ja, also das eine ist ja,
wenn du ein Tor erzielst,
und das andere ist ja, wenn du ein Tor verhinderst. Und bei der Torverhinderung gilt diese Regel natürlich nicht. Nein, du darfst sie nicht benutzen, aber die Regel ist nicht so streng wie beim Tor. Wohingegen, wenn du sie zur Erzielung eines Tores benutzt, wird's abgepfiffen. Marco Reus zum Beispiel hätte abgepfiffen werden müssen im Pokal. Meine ich, ne, war dieses Tor. Und jetzt Füllkrug, ähnliches Tor, wurde abgepfiffen.
Ich muss ja sagen, als ich die Regel das erste Mal gehört habe, war ich instinktiv eher dafür. Also grundsätzlich finde ich es erstmal gut, wenn man bei Handspielen ein bisschen die Interpretationssache rausnimmt, wenn man daraus so ein Stück weit schwarz-weiß macht, weil wir haben ja letztes Jahr nur bei Handspiel geredet. Wenn man sagt, sobald der Ball die Hand berührt vor einem Tor ist Handspiel, hat man ja eine Schwarz-Weiß-Regelung. Da gibt es ja dann keine Grauzone mehr so. Und jetzt habe ich am Wochenende dieses Tor von Füllkrug gesehen, wo er wirklich halt so dasteht, der Ball ihm hier so an die Hand springt. Die Hand hat überhaupt nichts mit diesem Tor zu tun. Die Hand, er verschafft ihm keinen Vorteil. Er macht mit der Hand nichts. Die Hand ist einfach da. Er hat sie sogar vom Ball weggenommen.
Das, so. Was Tobi Escher sagt.
So, und dann wird nachher das Tor nicht gewertet, weil er halt da mit der Hand war. Und dann habe ich mir auch gedacht, das ist dann aber auch wieder nicht im Sinne des Fußballs irgendwie.
Ja, aber so ist
eigentlich
halt die Regel.
Ja, so ist die Regel, klar. Aber die Regel ist nicht optimal, um es jetzt mal positiv zu formulieren. Wenn dann so ein Ding, was halt nach allen ihr menschlichen Ermessen eigentlich ein herausgespieltes Tor ist, wenn das dann nachher nicht zählt.
Genau. Deswegen kann ich auch nicht darüber diskutieren und kann sagen, ja, richtig abgepfiffen, Tor zählt nicht, wegen der Regel, aber es schmerzt trotzdem.
Ja, also die Regel wird gefühlt jedes Jahr geändert und wir haben noch nie einen Punkt erreicht, an dem alle damit zufrieden waren und ich wage zu prognostizieren, das wird eh nie passieren. Nee. Und deswegen müssen wir weiter leiden. In dem Fall hat's dich getroffen und Füllkrug. Und das Spiel ging am Ende verloren. Und ich finde, das ist eine fantastische Überleitung, um dann direkt auch darüber zu sprechen. Oder wollen wir noch ein bisschen?
Das ist eine gute Überleitung.
Ja, über die Regeln? Okay, dann lasst uns da direkt mal beim Thema bleiben. Bremen mit 0 Punkten nach einem Spieltag massiv unter Druck. Europa muss das Ziel sein. 20 Euro wollen dieses Jahr nicht den Besitzer wechseln aus deinem Portemonnaie, Nico. Denn wir wissen alle, du sparst auf dein fünftes Handy. Und es fing auch ganz gut an, oder? Bremen 1-0 in Führung gegangen. Was ist dann passiert?
Ach, soll ich das? Sag du doch mal, was passiert ist.
Wenn du nicht willst, dann
mach ich das mal.
Zukünftig nicht mehr bei Bremen.
Doch, sehr gerne. Aber es ist immer so, diesen Monolog dazu, weil das natürlich doch recht subjektiv ist. Aber Fakt ist einfach, dass Bremen kein Videoschiedsrichterproblem hat, sondern ein Defensivproblem. Und das hat sich so krass in diesen beiden Spielen gezeigt. Weil wenn du von 6 Hütten, die du kassiert hast, 4 aus Standardsituationen, glaube ich, kriegst, oder 3 mindestens, 3 oder 4, aber jetzt allein das Spiel gegen Hoffenheim, einfach durch 2 Ecken im Prinzip unnötigerweise verlierst, was ja sonst nicht so, also von meinem Standpunkt aus so ein bisschen am Anfang so sehr taktisch und also sehr lahm alles angefühlt hat, dann aber Bremen schon mit sehr viel Mut das Ganze, finde ich, auch gut gemacht hat und mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte, sich aber an der Defensive ist alles hinten rumreißt. So, vorne läuft's ganz gut und dann stehst du nach zwei Spielen mit null Punkten da und Fußballfans aus anderen Städten, mit denen ich sehr viel zu tun habe, reden jetzt schon die ganze Zeit davon, dass Kofeld wohl der falsche Trainer ist. Und so fühlt es sich aber nicht an, weil ich finde, sie spielen ja eigentlich guten Fußball. Aber haben halt zweimal kackendämlich gespielt. Punkt.
Jetzt fängt schon wieder an. Der beste Trainer der Welt wird jetzt schon von dir in Frage
gestellt. Nein, nicht von mir, von Leuten in Frage gestellt. Ja, von mir überhaupt nicht.
Also Leute sagen, das ist ja, ich habe gehört das und die ersten, das ist ja, muss ja nicht von dir kommen.
Okay, dann setze ich noch einen Satz dazu. Für mich ist er immer noch der beste Trainer der Welt.
Aber erreicht er die Mannschaft noch?
Ja.
Solche Aussagen sind ja einfach albern. Das ist ja wirklich albern. Solche Aussagen. Also, das bringt niemanden weiter mit so einer Aussage. Also,
sie haben sich auf jeden Fall jetzt eine blöde Situation gebracht, weil jetzt gegen Augsburg am Wochenende 3 Punkte her müssen.
Genau. Und sie haben jetzt halt Augsburg und Union, ne? Also, ja. Wenn du da keine 6 Punkte hast, dann kannst du die Saison jetzt im Prinzip schon.
Zwei Abstiegsduelle
direkt. Man vermeiden können. Es ist halt.
Direkte
Sie haben jetzt in den ersten 3 Spielen. In den ersten 2 Spielen, meine ich, Entschuldigung, 3 Tore nach Standards kassiert.
3 waren das, okay, ja, ich dachte 4,
ja. Ja, 3 Tore nach Standards.
Ja.
Welche Rolle spielt das denn jetzt, dass Toprak sich verletzt hat bei diesen Standardschwächen?
Da war er nicht auf dem Platz bei den Gegentoren.
Ja, genau.
Aber er war gegen Düsseldorf auf dem Platz.
Ja, und da hat auch viel geholfen. Es war halt nicht so, dass du da einen Spieler jetzt rausgreifen kannst, weil Bauchnam ist jetzt wirklich zweimal da wirklich frei zum Kopfball gekommen, wurde der gedacht, dass irgendwie ja irgendwas scheint an der Ordnung nicht gestimmt zu haben.
Genau.
Irgendwie scheint da irgendwelche Absprachen nicht gestimmt zu haben. Was halt doppelt verwundert, weil man ja noch den neuen Co-Trainer
Grujic.
Ja, oder so. Ja. Der hatte man ja explizit als Standardcoach auch geholt. Und jetzt steht man halt nicht so geil da nach 2 Spieltagen, weil man diese blöden Standards nicht verteidigt. Weil ansonsten kannst du das Ding gegen Hoffenheim auch locker gewinnen oder zumindest das 1-1 halten, wenn du nicht die Standard-Gegentore kriegst.
Also dann mal von deiner Seite. Ich finde nämlich wirklich, dass beide Spiele nicht so, also 0 Punkte und 3-6 Tore sind nicht so, wie Werder Bremen in beiden Spielen gespielt hat.
Nee, fand ich auch nicht. Gegen Düsseldorf fanden sie noch besser als jetzt gegen Hoffenheim, weil sie gegen Hoffenheim haben sie sehr lange passiv gestanden, das war halt die erste Halbzeit war sehr zäh. Aber sie sind halt zu naiv. Sie sind sowohl vorm Tor zu naiv, wo sie ihre Chance nicht machen, hinten, was Standards angeht. Und dann auch das Ding von Jojo Eggestein war es ja, glaube ich, der da die rote Karte kassiert.
Gelb-rot, ne? Wegen
Gelb-rot.
Taktisch unnötig.
Ich hab's ja auch live gesehen und bin halt nie auf die Idee gekommen, dass er schon gelb hat. Also einfach, weil er mitten im Mittelfeld reingeht und sich halt so eine klassische Konterverhinderungsgelbe Karte abholt, wo du nie auf die Idee kommst, der hat schon gelb, aber dann hat er schon gelb und muss plötzlich vom Platz. Sowas ist halt, da merkst du halt, dass diese Mannschaft ein bisschen zu viel Naivität hat. Das hast du auch schon am ersten Spieltag gemerkt, fand ich, gegen Düsseldorf und jetzt schon wieder. Schwierige Kombination.
Ja, mit 0 Punkten ist es ja müßig, irgendwas da gut reden zu wollen. Es läuft einfach kacke, aber ich habe trotzdem festes Vertrauen darin, dass sie das noch hinbekommen. Mhm. Nur die Liga selber zeigt ja halt, dass die Großen gerade so fleißig Punkte sammeln und sich die Fronten schon ziemlich schnell klären. Und wenn du dann jetzt eher schon 6 Punkte Rückstand auf Freiburg hast, glaube ich, sind's oder so, das ist dann schon. Und 6 auf Wolfsburg und so. Ich meine, das ist so der tatsächliche Unterschied von Mannschaften, die ich eigentlich gerne hinter Bremen sehen würde. Und das ist dann schon ein bisschen Altlast, mit der du anfängst, die vollkommen unnötig ist in meinen Augen.
Ja. Tja, so reicht es derzeit nur für Platz 15.
Ja, genau. Immerhin nicht Abstiegsplatz, ne? Ganz wichtig.
Ja, immerhin.
Momentaufnahme.
Wünsch mir wirklich, dass Bremen nicht absteigt.
Ich spüre heute.
Nein, ich bin doch nur nett zu dir, so wie du auch immer. Und ich glaube auch, die schaffen das noch. Ich glaube, Bremen schafft es, diesen Platz mindestens zu halten. Ich sehe keine Gefahr.
Also. Für Hoffenheim war es ein wichtiger Sieg, weil ich finde, auch bei denen läuft noch nicht alles rund. Die hatten auch herbe Probleme gegen.
Herpesprobleme?
Herbe Probleme. Herpesprobleme haben sie vielleicht auch, weiß ich nicht. Die haben herbe Probleme. Gegen Werder war es teilweise so, dass sie halt wirklich nur noch quer gespielt haben. Also es war halt wirklich so dieses Klischee vom Ballbesitzfußball, dass sie einen vom Verteidiger zu Verteidiger zu Verteidiger. Und dann haben sie über Standard und über wirklich ein Zufallsding, das 2-1 war ja ein reines irgendwie Ball nach vorn und dann zufällig ist der Ball im Tor gelandet. Und dann noch ein Standard haben sie das Ding gedreht und das macht ihnen jetzt erstmal so ein bisschen Luft zum Atmen. Weil du da auch merkst, dass der neue Trainer noch eine andere Idee mitbringt als Nagelsmann und das halt auch noch Zeit benötigt. Und da ist man mit 3 Punkten
ja.
Besser dran als mit 0.
Das ist auch mein Gedanke, zumal da vorne eben auch so ein paar Verletzte sind. Ne? Also Kramaric scheint länger zu fehlen. Belfodil, der sehr stark in Form war zum Ende der letzten Saison. Und Schalai fällt auch verletzt aus, meine ich. Also die 3 Stammstürmer da vorne, die fehlen natürlich dann zusätzlich zu den Abgängen die eh schon kompensiert werden müssen. Okay, also dann verlassen wir jetzt Sinsheim mit dem 3:2-Sieg und machen einen einzigen mini-kleinen Spot. Und danach geht's hier dann gleich weiter.
Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
Trö, da sind wir wieder, wie versprochen, nach nur einem Spot. Und wir machen weiter, was haben wir denn, mit dem Spitzenspiel vielleicht? Vom Samstagabend FC Schalke 04 gegen FC Bayern München. Das war sehr interessant, eine sehr wichtige Standortbestimmung, finde ich, für den amtierenden deutschen Meister. Und da hat sich einiges getan. Nachdem wir hier unsere Einschätzung abgegeben haben, haben die Bayern offensichtlich auch das Zittern bekommen, haben gedacht, so, ey, wenn selbst die Experten der Bundesliga mehrheitlich sagen, dieses Jahr wird's nichts mit dem Titel, dann müssen wir vielleicht auf dem Transfermarkt nochmal nachlegen. Und das haben sie auch getan. Coutinho, Perisic sind gekommen. Und
Cuisance nicht vergessen.
Ja, Cuisance natürlich auch, wobei der, glaube ich, ja, er ist natürlich super talentiert, aber er ist jetzt nicht für die Startelf geplant, denke ich mal. Ihr könnt allerdings für die Startelf geplant sein, wenn ihr mal so dicht dran sein wollt wie noch nie beim Geschehen. Denn wir haben freundliche Unterstützung hier von Konami, genau. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Konami hat ihrerseits wieder eine kleine Partnerschaft mit dem FC Bayern München. Deswegen hängt ihr aus dem Trikot von denen. Guck mal, was steht da unten drin? eFootball PS. Genau, und diese Partnerschaft hier, diese zweigleisige Partnerschaft, ermöglicht uns, dass wir dank Konami, das ist Rummenigge und Gnabry tatsächlich. Das ist unterschrieben, wirklich. Rummenigge und Gnabry. Tatsächlich kein Flachs. So. Und Konami ist so freundlich und gibt uns die Möglichkeit, euch Tickets, VIP-Tickets für die Allianz Arena weiterzureichen. Also wenn ihr mal Lust habt, live dabei zu sein, so dicht dran, wie noch nie, in der Allianz Arena als VIP, dann habt ein Auge auf unseren Blog auf rocketbeans.tv, denn dort wird im Laufe der Woche ein Blog online gestellt, in dem alles erklärt wird, wie kommt ihr an diese Tickets ran. So, und wir haben natürlich auch ein Auge gehabt auf dieses Spiel, auch wenn wir nicht in der Allianz Arena zugegen waren, aber wir haben das hat auch keinen Sinn gemacht, weil das Spiel auf Schalke war. Es ist in Gelsenkirchen gewesen. Selbst wenn wir in der Allianz Arena gewesen wären, wir hätten nichts sehen können. Deswegen war es gut, dass wir nicht da waren. So konnten wir das Spiel gucken. So. 13:0 für Bayern. Die Herren.
Das ist richtig. Also die Bayern haben gewonnen. Nee, es war eine ganz, ganz muntere Partie. Schalke war auch nicht so schlecht, wie das Ergebnis jetzt vielleicht auf den ersten Blick erstmal klingen mag. Also es war eigentlich wirklich eine, finde ich, gerade in der ersten Halbzeit eine gute Leistung von Schalke. Und dann am Ende muss man sagen, die individuelle Qualität unter anderem von Herrn Robert Lewandowski hat dann halt auch einfach wieder den Unterschied gemacht, finde ich. Also so habe ich das gesehen.
Es war halt wirklich ein komisches Spiel, fand ich, weil es war nicht so, dass die Bayern mega dominant waren. Also schon, die hatten schon Ball laufen lassen und das lief halt alles schon ordentlich. Und Schalke ist die meiste Zeit hinterhergerannt, aber die hatten sich sehr wenige hochkarätige Chancen erspielt. Eigentlich alles, was vor dem Tor ging, gegenüber Lewandowski. Und dann beim Stande, ich glaube, es war 2:0 noch, ist das Spiel ihnen dann so, drohte ihnen das Spiel auch schon so ein bisschen zu entgleiten. Dann gab es gleich drei Szenen, die eigentlich hätten zu Elfmetern führen können. Einmal ein Foulspiel, einmal ein Handspiel von Pavard und einmal ein Handspiel von Perisic, was, glaube ich, der in der Mauer den Arm so zur Seite hebt. Alles strittige Szenen, wo der Videorichter dann nicht,
ja,
wie wir empfohlen hat.
Ich glaube, das ist andere Schiedsrichter hätten das gepfiffen. Das war ein bisschen Pech in dem Moment für Schalke, welchen Schiri man gerade kriegt, wie der so drauf ist, weil ich finde, zumindest, ja, man hätte vielleicht sogar beide geben können einfach, ja, oder?
Wenn gerade bei Videorichter gibt es auch eigentlich nicht mehr, wie gut der Schiedsrichter drauf ist. Da gibt's einfach, müssen es Leute geben, die sich das angucken. Und wenn der Arm so bewegt ist in der Mauer, dann ist das für mich ein Elfmeter.
Ja, also ich finde auch, dass man die durchaus beide hätte geben können, weil du, also, das ist ja nicht irgendwie, also wenn du in der Mauer hochspringst Und dann du verlängerst ja die Mauer quasi um eine weitere Person auf der Höhe dann sozusagen, wenn das nicht zählt. Also es ist schon irgendwie komisch und es sorgt direkt schon wieder am zweiten Spieltag so ein bisschen für Verunsicherung und weil wir wissen ja alle, dass es diese Situation noch ein paar Mal geben wird und manchmal wird sie hundertprozentig gepfiffen. Das wissen wir jetzt schon. Und dann wird sich jeder wieder an dieses Spiel erinnern und sagen, ja, warum wurde es damals nicht gepfiffen? Und schon hast du wieder diese scheiß Diskussion, obwohl es eine neue Handspielregel gibt.
Ja. In 70% aller Fälle ist es immer ein Handspiel.
Okay.
Das war ein abgewandeltes Anchorman-Zitat. Ich habe gedacht, du kriegst es.
Ja, aber 70% of the time.
It works all the time. Ja. So. Schade. Naja, kann ja mal passieren, auch zwischen alten Freunden. Ich finde aber, dass die Bayern ansonsten schon dominant gespielt haben. Muss ich sagen. Ich fand, das war jetzt nicht wirklich ein gefährdeter Sieg. Schalke hat nicht schlecht gespielt, aber die Bayern waren einfach deutlich stärker. Und ja, souverän war das einfach. Und ich habe richtig das Gefühl gehabt, boah, ey, der Nico hat Durst, der macht sich da mal eine Dose auf.
Entschuldigung, ich habe gedacht, es ist leiser.
Nein, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, okay, die Bayern sind wirklich stark. Und mein Tipp, dass Dortmund Meister wird, da muss Dortmund jetzt auch mal nachlegen. Also, die haben zwar beide Spiele gewonnen, aber so, dass sie auch mal so wirklich wirken wie so eine unantastbare Maschine. Und die Bayern wirkten in dem Spiel, finde ich, schon wieder so ein bisschen wie früher. Ja, nee, hör auf mit dem Kopf zu schütteln, du hast wirklich keine Ahnung. Nee. Du bist ja nicht mal Co-Trainer von Gladbach. so, und wenn man dann sieht, was die Bayern dann noch von der Bank mittlerweile haben im Vergleich jetzt zum ersten Spiel, dann einfach mal ein Coutinho einwechseln.
Obwohl ich mir sagen muss, mit dem Wechsel wurde es schlechter, habe ich fast das Gefühl gehabt.
Ja, das war so ein bisschen.
Da ist so ein bisschen
nicht so genau, was Sache ist.
Ja, genau, da ist so ein bisschen das, was vorher sich auch, finde ich, sehr dominant angefühlt hat. Und also die Kräfteverhältnisse waren so verteilt, fand ich, wie es sich auch gehört, plus ein Lewandowski, der in einer grandiosen Verfassung ist. Weil mal abgesehen davon, dass er Elfmeter gut macht und so, aber auch der Freistoß, den musst du dir erstmal so da in den Winkel legen und so, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Und das ist dann das, was du brauchst, um solche Spiele am Ende auch leicht und locker zu gewinnen, wie sie es gemacht haben.
Was sie halt gemacht haben, ist in der sehr langen Zeit, dass Pavard ist sehr tief geblieben als Innenverteidiger und Alaba ist hochgerückt. Also Pavard war Rechtsverteidiger, ist sehr tief geblieben, Alaba Linksverteidiger hochgerückt. Und dann hattest du hinten im Aufbau so eine Dreierkette. Und das fand ich sehr gut, um halt den Ball laufen zu lassen, aber sie haben es halt nicht geschafft, den Ball dann wirklich in die vorderen Zonen zu tragen. Das ist das, was ich halt kritisiere.
Aber also,
Tolisso und Müller waren halt nicht sehr präsent da. Und dann aber auch Coutinho war auch nicht so mega präsent, nachdem er gekommen ist. Ja, Coutinho er hat halt versucht, sich die Bälle abzuholen, aber er hat halt bis hier und da hingelaufen, aber halt nicht wirklich in den Räumen vor der gegnerischen Abwehr, wo du einen Coutinho haben willst.
Da hat er ein paar Dribblings und geschmeidige Bewegungen rausgehauen, so ein bisschen Statement, aber der ist natürlich noch nicht integriert in die Abläufe und das wird aber kommen, dass der Mann Talent hat und den Bayern weiterhilft, ist, glaube ich, außer Frage.
Fand das aber auch gut, ehrlich gesagt, dass er eingewechselt wurde, stand 2-0. Ja. Und dann den Jungen so früh wie möglich ans Team ranzuführen. Je früher er auf Betriebstemperatur kommt, desto früher wird er den Bayern Spaß machen. Und es war jetzt kein Gefährdet, also 2-0 war jetzt nicht so, dass keine Gefahr mehr ausging, aber du wechselst ja auch nicht irgendwie einen 19-jährigen Spieler ein, von dem du Angst haben musst, sondern kannst schon mal bei 2-0 bringen für eine halbe Stunde, finde ich. Das war schon eigentlich ein ganz cleverer Schachzug von Kovac, auch dass Hernandez gespielt hat. Also es deutet sich schon so ein bisschen jetzt auch an. Ich meine, wir haben ja auch Späße gemacht, Bayern haben viel eingesteckt für ihre Transferpolitik und so weiter. Aber wenn du zwei, drei, auf dem Niveau, auf dem die Bayern sind, wenn du zwei, drei Weltklasse-Spieler holst, die das Team verbessern, das musst du erst mal schaffen, dann haben die Bayern transfertechnisch theoretisch alles richtig gemacht. Einzige Frage ist, ob da noch was im Sturm kommt. Ich meine, wenn Lewandowski sich verletzt.
Ja, jetzt.
Ich meine, der verletzt sich nie.
Ante Rebic, also als Backup, weil Bastos ist eigentlich gelandet in Frankfurt.
Aber er ist ja kein Lewandowski-Ersatz, selbst wenn er käme.
Wenn Lewandowski verletzt, kannst du den Laden zumachen, aber Lewandowski war halt die letzten Jahre.
Aber Mandzukic ist zum Beispiel im Gespräch, das wäre dann zumindest einer, den du da vorne dann auch reinstellen kannst, ohne jetzt auch die Taktik komplett, sage ich mal, ändern zu müssen. Ein Rebic haben wir ja gesehen, wie das ist, wenn der als einzelne Spitze da vorne spielt, sehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so. Also ich will nur sagen, dass es, wenn ich einen Schwachpunkt sehe bei den Bayern überhaupt, dann ist es wirklich, dass sie einfach hoffen müssen, dass Lewandowski für 40, 50 Spiele. Was er zwar bislang immer geschafft hat, also es ist ja auch geil. Das ist das Geile auch an Lewandowski, genau wie Thomas Müller. Das sind so Spieler, die nicht nur Qualität haben, sondern die nie verletzt sind einfach. Die sind einfach nie verletzt.
Ja, und auch immer viel auf und fleißig sind. Ne? Ist ja auch kein Stürmer, der nur vorne rumsteht, sondern der hat er ja unter Klopp gelernt, dass er auch Ballverteiler spielen kann. Und das macht er auch viel unterwegs.
Da war ja aber auch der Move von Kimmich, ihn in die Mitte zu setzen und halt nicht auf rechts zu lassen, fand ich fürs Spiel eigentlich gut. Ja, ja. Wir haben uns ja, glaube ich, in der Vordings ja gerade noch drüber, in der Vorschau-Sendung gerade noch drüber unterhalten gehabt, ob Pavard vielleicht auf der rechten Seite auch spielen kann und so. Und das ist dann im Prinzip taktisch genau diese
Variante. War dann aus der Not geboren, weil er dann kurz vor Spiel dann klar war, dass Thiago nicht spielen kann, dann musste Hernandez in die Anfangself reinrutschen und Kimmich halt ins zentrale Mittelfeld.
Keine schlechte Variante fürs Spiel scheinbar, ne?
Ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und bei Schalke muss man ganz klar sagen, für die fängt die Saison jetzt erst so richtig an. Die haben in Gladbach 0-0 erreicht. Und Gladbach ist auch kein Fallobst. Und jetzt gegen die Bayern 3-0. Ganz, ey, komm, kann man machen. Man kann gegen die Bayern 3-0 verlieren. Und dann noch mit dem Pech, was sie noch hatten, mit den Elfmetern.
Es waren okay. Also die Schalker, für die können sich sagen, okay, haben halt nicht gegen die Bayern gewonnen, aber es war trotzdem eine Partie, wo man sagen kann, ey, darauf lässt sich aufholen. Ja. Ich finde vor allen Dingen Kutucu von Schalker Seite. Den können sich alle Kickbase-Trainer da draußen schon mal ein bisschen notieren. Der Junge hat mir gut gefallen. Der ging ab. Enge Ballführung, schnell. Direkten Abschluss gesucht. Aber er ist ein guter. Der war auch schon letzte Saison, hat er schon angedeutet.
Mhm. Ich finde, Schalke ist mit diesem neuen 4-2-3-1, 4-4-2-System, finde ich gut. Ich finde, denen fehlt noch so ein bisschen die Wucht im Konter. Das ist das, was ein Coutinho halt dann vielleicht mitbringt. Halt, da fehlt so ein bisschen wirklich der Zug nach vorne. Harit hat mir zum Beispiel jetzt auch in beiden Spielen nicht, ist mir nicht sonderlich aufgefallen, was für einen Zehner immer nicht die beste Ausgangslage ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihre Punkte holen, aber ich sehe halt noch, ich bin halt, weiß auch noch nicht, wo es hingeht. So. Wir reden jetzt mittlerweile bei Schalke so, dass die Niederlage gegen Bayern, ja, muss als Schalke einkalkulieren. Und es zeigt halt auch schon, dass Schalke so ein bisschen gefallen ist, so im letzten Jahr, dass diese Saison ja, doch die Ansprüche sehr weit runtergeschraubt hat.
Also ich glaube, außer Dortmund, ja, so Leverkusen, Leipzig hast du noch so ein bisschen und dann wird es aber auch dünn für Vereine, die sagen, sie kalkulieren die Niederlage gegen die Bayern nicht unbedingt ein. Natürlich hast du an einem Tag, wenn die Bayern nicht effizient sind und irgendwie nicht so viel Bock haben, kannst du immer mal einen Unentschieden holen oder so. Selbst Düsseldorf schafft das. Oder Hertha jetzt. Aber also von 10 Spielen gewinnen die Bayern.
Aber ich glaube, es gehört zum gehörte immer zum Selbstverständnis von Schalke 04, Bayern München zu Hause ein Bein zu stellen. Und
das wie oft ist das gelungen?
Ja, das hat ja damit nichts zu tun.
Ich erinnere mich noch an einen legendären Abend, Pokalabend mit Felix Magath damals, wo sie im Pokalhalbfinale gewonnen haben.
Ja, okay, aber jetzt kann ich auch von irgendwie 1983 anfangen zu erzählen. Das ist jetzt einfach nicht mehr so. Und die Frage ist, wo pendeln die sich ein? Und zwischen dem, was in der letzten Saison passiert ist und zwischen den Champions-League-Saisonen davor, da ist halt viel Platz in der Tabelle und irgendwo dazwischen werden sie sich einsortieren. Und die Frage ist, wo? Ich glaube, sie werden einen Schritt machen und nicht so schlecht sein wie in der letzten Saison, aber sie werden natürlich nicht das Schalke sein, was man von vor ein paar Jahren noch kennt. So, wollen wir weiter galoppieren?
Galoppiere.
Such dir mal was aus, Eddie. Such dir mal ein schönes Spielchen aus.
Ein schönes Spiel. Oder eins.
Da waren so ein paar Klassiker der Bundesliga-Geschichte an diesem Spieltag auf jeden Fall dabei.
Ja. Paderborn, Freiburg, Augsburg, Berlin.
Ja. Die beiden fand ich sehr, sehr spannend, beide.
Dann nehmen wir doch Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen.
Ja, finde ich ein. Nein, das überhaupt nicht. Das war doch kein schlechtes Spiel.
Nein, ist okay.
Das ist doch. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
Nee, ich habe nur gedacht, ich hab was anderem gerechnet, aber. Du überrascht mich immer wieder positiv.
Positiv, gut, dass du auch angemerkt
hast. Dann willst du noch was sagen oder war das nur so?
Nee, das war, finde ich, eine sehr gute Leistung von Leverkusen, die Fortuna gepresst haben. Fortuna kam im Pressing nicht klar, wurden direkt immer früh attackiert. Das Bosch-System hat da sozusagen komplett gegriffen und die machen mir momentan Spaß, Leverkusen. Bellarabi von der Bank gekommen, direkt funktioniert. Die haben einen guten Kader. Was denn?
Nichts, ich sag doch gar nichts.
Ja, aber ich trau mich schon gar nichts mehr zu sagen. Ich bin schon ganz
verunsichert. Du sollst doch gar nicht verunsichert sein.
Er kam ja nicht von der Bank, er war ja in der Startelf. Ja, ja, deshalb habt ihr alle so geguckt. Kam er wirklich von der Bank?
Aber er kam vielleicht vorher.
Nee, aber Amiri und Diaby kamen rein und da sind auch auf jeden Fall halt zwei Neuzugänge, die man halt noch hat. Ich finde, Leverkusen hat halt genau das richtig gemacht, auch dieses Jahr auf dem Transfermarkt. Die hatten schon einen guten Kader. Wir haben letzte Saison immer darüber spekuliert. In der Breite könnte es vielleicht nicht passen. Wenn alle jetzt gesund bleiben, dann sind die auch in der Breite gut da und deshalb für mich auch ein Top-4-Kandidat, Top-4, Top-5 auf jeden Fall. Und ja, machen Spaß, was soll ich sagen? Wie habt ihr das Spiel gesehen?
Ja, also 3:1 ist fast noch geschmeichelt. Leverkusen hat 3:0 geführt. Sie hätten höher führen können. Und dann haben sie angefangen, ein bisschen schluderig zu werden. Und aus dieser Schluderigkeit heraus ist der Anschlusstreffer zum 1:3 gefallen, so dass das Ergebnis jetzt ein bisschen gnädiger für Düsseldorf aussieht, als es hätte sein können. Also das war eine ganz überzeugende Vorstellung von Leverkusen. Sie waren deutlich überlegen und haben nicht dran gedacht, dass am Ende der Saison vielleicht das Torverhältnis noch eine Rolle spielen könnte, sag ich mal. Sonst wäre das deutlicher ausgefallen.
Haben jetzt auch im Vergleich zum ersten Spiel gegen Paderborn, wo ich sie noch nicht so überzeugend fand, da haben sie sich sehr von Paderborn hin und her jagen lassen, haben wenig von der Dominanz drin, die man von ihnen kennt sonst, haben jetzt von der Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt, dem hierbei in so einer bisschen anderen Position, halb links im Mittelfeld. Das, finde ich, hat sehr viel besser funktioniert. Und dem hierbei hat es auch gleich wieder gezeigt mit einem Assist und ein paar Torschussvorlagen, dass er auf dieser neuen, in diesem 4-3-3 sich ein bisschen wohler fühlt. Ist halt noch nicht das ganz vom letzten Jahr. Also Julian Brandt, Havertz zusammenspielt, ich glaube, das erreichen Demir Bay und Havertz nicht. Einfach weil Demir Bay auch ein anderer Spielertyp ist. Der ist jemand, der weiter aus der Tiefe kommt. Aber dann hast du andererseits noch vorne in Volland, der halt so unter dem Radar das Jahr seines Lebens gefühlt spielt.
Ja.
Wirklich jetzt schon die Saison wieder an 4 Treffern beteiligt direkt. Der sich immer auch im Spielaufbau anbietet, der auch Bälle halten kann tatsächlich, aber auch in die Tiefe gehen kann. Wirklich toller Spielertyp, der Leverkusen nochmal im Sturm eine Nummer hochhebt.
Ja, der hat echt nochmal einen Sprung gemacht, muss man sagen. In der Form vielleicht sogar Kandidat für die Nationalmannschaft irgendwann nochmal.
Müsste er eigentlich.
Ja, und jetzt kommt also, kein Weg dran vorbei.
Naja, der hat letzte Saison auch schon gut gespielt und da führt den Weg dran vorbei. Also ist er auch offensichtlich.
Wenn bei Löw mal die Tür zu ist, ne?
Ja. Mhm. Weil das würde ja bedeuten, dass er sich geirrt hat. Und dann Jogi Löw irrt sich ja nicht.
Das stimmt, ja.
Das ist halt immer, ich weiß nicht, ist halt immer die Frage, ich kann mich jetzt auch an kein Spiel von Volland in der Nationalelf erinnern, das besonders gut war.
Ja, gut.
Aber ich meine nur, er hat so auch jetzt, der Volland jetzt Ende der letzten Saison und Anfang dieser Saison ist jetzt auch nicht der Volland von vor ein paar Jahren. Ich meine nur, er hat einen Sprung gemacht.
Ja, klar.
Also ich bin mir sicher. Argument, also wenn du in der Liga erstmal deine Leistung bringst, dann musst du auch deine Chance in der Nationalmannschaft kriegen. Auch wenn du wie viel beschissene Spiele hat Mario Gomez in der Nationalmannschaft gemacht und durfte trotzdem immer weiterkicken, wenn das als ein Argument gilt. Also da mache ich nicht mit.
Ich bin mir sicher, dass er jetzt nominiert wird für die Spiele im September. Ja. Eigentlich kannst du nicht argumentieren, ihn nicht zu nominieren. Ja. Ist ja nicht so, dass wir im Sturm 10 Optionen haben.
So ist es.
Ja, gut, durch die Verletzung von Sané jetzt tatsächlich vielleicht die Chance ein bisschen.
Der ist ja erstmal raus bis zur Europameisterschaft. Ja, und Düsseldorf, vielleicht noch ein Wort zu Düsseldorf.
Schöne Altstadt.
Schöne Altstadt.
Generell. Mini-Pizza, was?
Ja, wenn sie das Ding
architektonisch auch schön.
Die 3 Punkte in Bremen, die sind schon viel wert gerade.
Achso, ich dachte, du nimmst die Quelle für die Altstadt an dich.
Nee. Leverkusen ist aber auch schon eine andere Hausnummer.
Ja.
Also Bremen,
trotzdem, sind trotzdem
die direkten Duelle musst du gewinnen als Düsseldorf. Und das haben sie jetzt gegen Bremen geschafft.
Junge.
Was?
Was ist los heute?
Also waren beides, also wenn man jetzt das 3-1 losgelöst von dem Ergebnis gegen Bremen betrachtet, war das jetzt auch von Düsseldorf nicht die Megaleistung. Die haben viele Chancen zugelassen und jetzt schon wieder defensiv geschwommen gegen Leverkusen. Baker, der mir manche Situationen sehr gefällt und dann andere Situationen wieder Blödsinn macht, wie zum Beispiel Eigentore schießen. Da merkst du halt, dass da ein Stöger fehlt. Und Nukubaki und Raman müssen wir nicht drüber reden, fehlen natürlich auch der Mannschaft. Und deswegen bin ich da noch sehr skeptisch, in welche Richtung das geht. Weil natürlich, das Werder-Spiel hat gute Ansätze im Konterspiel gezeigt, aber jetzt gegen Leverkusen war das Totalausfall. Die sind nur hinterhergelaufen und haben keinen guten Konter hinbekommen. Hm. Bis zur Schlussviertelstunde, und dann war es eigentlich schon egal gewesen.
Ja, das wird auf jeden Fall eine schwere Saison, glaube ich, für Fortuna. Viele Leistungsträger verloren, bisschen Verletzungspech, Stöger hast du schon angesprochen, Barkok auch wieder verletzt, der eine super Vorbereitung gespielt hat. Es wird, also weiß nicht, ob man noch mal so ein Lightning in the Bottle hinkriegt wie letztes Jahr. Für mich zählen die schon auch zum Kreise der
Abstiegskandidaten. Jetzt gegen Frankfurt am Wochenende sehe ich gerade.
Ja?
Und Frankfurt. Ich bin halt sehr gespannt. Düsseldorf hat jetzt 2 Spiele gehabt, wo sie gegen Favoriten angetreten sind. Ich bin mal gespannt, wie Düsseldorf dann, wenn sie mal gegen Paderborn, Union und so weiter spielen müssen, wie sie sich dann anstellen. Weil das sind ja die Spiele, die sie gewinnen müssen.
Das stimmt wohl. Gut, dann galoppieren wir weiter. Wir haben eine wunderschöne Taktikanalyse vorbereitet.
Echt? Hatten wir?
Ja.
Hast du das gemacht?
Nein, du hast eine wunderschöne Taktikanalyse vorbereitet.
For reals?
Ja, ja, habe ich eine.
Und zwar für das Spiel 1. FC Köln, 1. Fußballclub Köln gegen BVB 09 Borussia Dortmund. Hab ich noch nicht irgendwas gelesen? Ich weiß nicht, bestimmt im Twitter, man liest ja immer nur so die Headlines und denkt, man hat alles begriffen, dass irgendwelche Quellen aufgetaucht sind. Dortmund wäre gar nicht 1909 gegründet worden, sondern ich glaube 1913 oder sowas. Und da ist die Frage, ob Köln da jetzt Einspruch einlegt.
Ich würde da Einspruch einlegen, weil es ist nicht der Verein, der auf dem Bogen
genau, stand. Genau, es ist nicht der Verein, der auf dem Bogen stand und im Prinzip müsste rückwirkend, also für alle Bundesliga-Saison bis 1909 gerechnet, müsste Dortmund eigentlich jedes Spiel verlieren. Ja. Deswegen an alle Vereine jetzt nochmal der Hinweis, jetzt nochmal Einspruch einlegen, jetzt nochmal dabei sein, sich jetzt nochmal beliebt machen. Und vielleicht wird das dann was. Aber bleiben wir mal auf dem grünen Rasen da. Was ist denn da passiert? Köln 1-3 verloren, aber das war jetzt nicht so ein schlechtes Spiel
für Köln. Ein hochamüsantes Spiel. Ja. Also ich habe das Spiel sehr viel Spaß gemacht am Freitagabend. Hab mit einem Bierchen da gesessen, hab frisch geguckt und war überrascht über die Kölner, die das wirklich gut gemacht haben, die sich anders aufgestellt haben, als ich es erwartet habe und die sich anscheinend auch anders aufgestellt haben, als das Lucien Favre erwartet hat. Ich mal das mal hier auf die Taktiktafel schnell. So sind sie ja eigentlich. So kennt man Achim Bayerlorzer.
So liebt man sie.
Achim Bayerlorzer mit dem klassischen, ich sage mal, Rasenballsportsystem, weil man das aus diesen Rasenballsportclubs kennt. Ein sogenanntes 4-2-2-2 mit Außenstürmern, die weit in die Mitte rücken, die sehr eng zueinander spielen, damit kriegst du halt ein ordentliches Pressing hin. Was heißt ordentliches Pressing? Dann kriegst du ein aggressives Pressing hin, hast wie im Mittelfeld wirklich gute Linienbildung. Was sie jetzt aber gemacht haben gegen Borussia Dortmund war, dass Skiri, der Mann mit dem schönen Namen, hier vorgerückt ist ins offensive Mittelfeld und sie dann quasi mit drei Mann hier vorne gepresst haben. Das ist eine extrem offensive und extrem aggressive Variante, wie man hier sehen kann, weil man natürlich hier in diesem Raum dann sehr viel Lücke, man spielt auf Lücke in diesem Raum. Man überlässt das quasi den Außenverteidigern, dass man hier so das bisschen verteidigt bekommt und guckt dann dafür, dass man da vorne Druck bekommt. Und das hat Köln in der ersten Halbzeit überragend gemacht. Wirklich ist geschafft, auch hier in der Mitte 28, 33 Witzel, Weigel aus dem Spiel zu nehmen, dafür zu sorgen, dass die nicht ins Spiel finden. Hat von Dortmund auch nicht gut gelöst. Was kann man gegen sowas machen, wenn der Gegner sowas plötzlich so hoch spielt? Was natürlich so eine Achillesferse ist, ist, wenn man hier erstmal in diese Räume reinkommt und dann über diese Räume hier reinspielt. Weil da natürlich die Lücken sind. Und die Lücken, die du nicht direkt ansteuern kannst, halt höchst mit einem langen Ball, aber das möchte Dortmund nicht, das ist nicht Dortmunds Spiel. Und dafür brauchst du halt Außenverteidiger, die halt wirklich aggressiv nach vorne rücken. Dass du halt wirklich ein schneller Pass hier und dann direkt hier und dann den Ball hier rüber klatschen lässt. Und das hat sich der BVB in der ersten Halbzeit überhaupt nicht getraut. Außenverteidiger viel zu tief, keine schnelle Ballzirkulation. Und dann passiert etwas in der 58. Minute oder sowas oder 60. Minute. Julian Brandt wird eingewechselt. Dortmund stellt sofort das Spielsystem. Ich habe es jetzt hier mal dargestellt. Stellt sofort das Spielsystem um. Julian Brandt hier mit der 19, Hakimi mit der 5 ebenfalls eingewechselt. Und man macht im Mittelfeld so eine Dreieranordnung. Man schiebt sofort die Außenverteidiger hoch. Das ist natürlich Hakimis Steckenpferd auch. Das könnte Schulz auch, aber Hakimi hat das sehr viel besser gemacht. Und dann haben sie genau das gespielt. Haben sie genau mit Druck auf die Außenverteidiger und dann in die Mitte rein und diese Lücken gefunden. Und das war dann halt Brandt und Hakimi, die zusammen die Entscheidung gebracht haben. Das war meine Taktik, Vorlesung für den Tag. Das ist natürlich alles prüfungsrelevant. Prüfung findet statt zum Ende der Hinrunde einmal, die Zwischenprüfung. Aber die ist nur zu 25. Das war relevant. Das war prüfungsrelevant, was wir gerade gemacht haben.
Und hat noch eine Zwischenfrage. Wie ist der Faktor Kondition für die
Ist natürlich klar, ist natürlich auch ein Riesenfaktor. Wenn du als Köln das natürlich spielst, dann ist das gerade für Skiri, gerade für die Männer vorne eine Riesenarbeit. Dass du die ganze Zeit marschieren musst. Und das ist das, was halt auch so ein Brandt so genial macht. Weil du dann, ein Brandt ist ein Spielertyp, den kannst du anspielen, der hält den Ball und der sorgt erstmal dafür, dass du nachrücken kannst. Das klingt jetzt zuerst mal extrem dämlich, weil du denkst dir eigentlich, okay, ich bin durch, Brandt hat den Ball, dann spiel ich doch aufs Tor zu. Aber mach das halt 3-4 Mal. Mach das halt wirklich, bekomm Brandt hier in diese Position, dass er hier den Ball hat. Dass er dann von zwei Gegnern gestellt werden muss und dass dann der Gegner allemal diesen Weg hinter den Ball zurück.
Warte, man kann es noch nicht sehen.
Man kann es noch nicht sehen.
Warten noch ganz kurz.
Aber es kann ich
sind auch, schon Kaffee trinken da oben.
Kann ich auch ohne, brauche ich gar keine Grafik. Ja. Aber mach das einfach, lass
da
ihn.
Ist jetzt, jetzt.
Genau, lass ihn hier den Ball bekommen und dann hält er den Ball hier. Einfach nur halten, dass der Gegner nicht an den Ball kommt. Und dann muss die gesamte Kölner Mannschaft hier zurückgehen. Müssen alle diese Leute wieder hier zurückgehen, hinter den Ball kommen. Und das machst du halt wirklich 3-4 Mal und dann sind die tot. Das ist ja klar, weil die kommen nicht an den Ball, die merken, wir kriegen da keinen Ball gegen Brandt und Reus im offensiven Mittelfeld. Mhm. Und wir müssen halt immer nach dem Pressing immer wieder diesen Weg zurück machen. So. Deswegen ist halt, es ist halt auch wichtig, na klar, dass du, wenn du am Pressing vorbeispielst, am gegnerischen Pressing, dass du das dann durchspielst, dass du dann guckst, dass du zum Abschluss kommst. Aber gerade als so Borussia Dortmund oder Bayern München, das ist auch mal wichtig, auch einfach mal dann Tempo rausnehmen, Gegner zurückkommen lassen, Ball wieder nach hinten spielen und dann den Gegner wieder rausrücken lassen. Also, dass der Gegner immer wie so eine Ziehharmonika hin und her laufen muss, dass sie halt am Ende tot sind. Und am Ende war Köln tot, klar.
Mhm. Schön analysiert.
Ganz wichtig, immer vor Prüfung mündlich nachfragen. Das erhöht die mündliche Note, weil ich die Prüfung verkacke.
Ah, dass man sich dann meldet und im Gedächtnis ist. Ne?
Bleibt ja, im Gedächtnis, falls es mit der Prüfung eng wird.
Ja, ja. Okay. Verstrahlte.
Jetzt?
Ja, Verstrahlte. Ich muss diesen Namen einfach aussprechen. Ich mache einfach Spaß, diesen Namen aus. Kennt ihr das? Weil manche Wörter machen Spaß.
Ja, das ist wirklich, ich finde so. Skiri ist so.
Skiri. Ich finde Verstrahlte. Verstrahlte.
Skorf. Wer keinen Spaß macht, ist Etsy. Kann ich schon wieder nicht
aussprechen.
Etsy? Etsy Hibui. Wie wird er ausgesprochen? Der Rechtsverteidiger von Köln. Der
Ehisibui.
Ja, siehst du, Etsy. Der macht mir keinen Spaß.
Mini.
Der kann sich gerne einen Künstlernamen anschaffen, wie Roy oder sowas.
Präger?
Roy.
Becher Roy?
Siegfried Roy? Präger natürlich.
Ach, Roy Präger. Ja, das stimmt. So. Schluss mit lustig. Quatsch ist jetzt vorbei. Wir wollen ein bisschen mehr in die knallharte Analyse einsteigen.
Verstreht.
Wir haben noch so tolle Partien, wie zum Beispiel, wir könnten mal weitermachen mit
Augsburg gegen Union.
Augsburg gegen Union, ja, wieso nicht? Augsburg gegen Union. Der erste Punkt des Bundesliga-Neulings aus Berlin, die Eisernen. Und weißt du, weil sie das geschafft haben, diesen Punkt zu holen, klebe ich da mal so einen Aufkleber drauf. Welchen findet ihr besser?
Den habe ich schon geklebt.
Ach, hast du schon?
Ja, dann bin ich für den Recht.
Ja, gut. Ja, komm.
Hier ist was mit Superman. Was ist das?
Ja, also, komm, rede doch mal. Du wolltest doch haben, Nico. Erzähl doch mal was.
Ich will mal wissen, was ihr dazu denkt, weil ich finde, das ist so ein, das fühlt sich eher nicht so wie, hat sich nicht wie so ein Erstligaspiel angefühlt, im Recht.
Nee, also ich finde auch, das ist, beide Mannschaften schwächeln dann noch immens. Berlin, glaube ich, ist in Führung gegangen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Nee, haben sogar den Ausgleich, glaube ich, sogar geschafft.
Genau.
Und
späten Ausgleich.
Am Ende noch mit einer roten Karte, aber ich mach mal. Warum?
Vor allen Dingen, eine Sache ist schon auffällig gewesen. Ich habe ja so in meiner Theorie mir vorgestellt, wenn Subotic nach Berlin kommt, dann wird er, Oliver Neuville, wenn Subotic nach Berlin kommt, dann sorgt er für richtig viel Stabilität in der Innenverteidigung, sorgt dafür, dass Berlin das da hinten, das steht wie eine Eins. Und der war ja fast der größte Schwachpunkt, ständig immer in den Räumen überlaufen, so, also, ja klar, liegt das an den Männern drumherum, aber,
das Problem ist, ich schätze neben Subotic als einen der tollsten Menschen der Bundesliga. Der macht ja unglaublich viel Arbeit und der ist auch, ich lese mir jedes Interview mit ihm durch, weil das spannend ist.
Setzt sie so Anfang, Ende
immer mit dem Aber. Aber es hat schon einen Grund, dass er in den letzten Jahren sportlich kaum mehr in Erscheinung getreten ist, weil er einfach langsam ist und in seiner das halt nicht mehr durch seine Raumfindung optimal abfedern kann. Und das merkst du dann schon, wenn er nicht 100% optimal steht, gerade gegen so einen Stürmer wie Niederlechner oder einen Gregoritsch, dann wird das zu Problemen. Und das hat auch Augsburg ein bisschen geschafft auszunutzen. Aber grundsätzlich war es halt so eine Schlacht, wo beide nicht so richtig wussten, wie sie fürs Tor kommen sollten und dann Flanke um Flanke geschlagen haben. Irgendwann hat, ein Freistoß war es, zum ersten Tor von Augsburg geführt. Und dann war es, glaube ich, ein hoher Ball, der zum Ausgleich geführt hat oder andersrum. Es war jetzt kein hohes Niveau.
Es ist ja vom Gesamtgefühl aber schon ein Spiel, von dem, wo man merkt, dass es schon einen ganz schön krassen Qualitätsunterschied in dieser Liga gibt, der sich krasser anfühlt als noch in den letzten Jahren. Hm. So, weil die wirklich, also beide noch sehr, sehr weit davon entfernt sind, irgendwie Gefahr auszustrahlen. So, also es sammeln sich unten ja auch schon, inklusive Bremen, auch schon die Mannschaften, die den Rest der Saison da verbringen werden.
Das stimmt. Man muss aber Augsburg sagen, die haben da auch einiges verändert zum letzten Spiel. Man hat sich mit Jedwai verstärkt aus Leverkusen, der eigentlich kein schlechter ist.
Hat sich gleich mit einem Fehler einge...
Ja, sehr
stark. Ja, das stimmt, aber das ist jetzt...
Der war schon auch ein bisschen unglücklich, aber...
Ja, lass ihn mal reinkommen.
Das ist ein
Fehlpass. Lichtsteiner ist ein Spieler, der lange in Turin gespielt hat, dann in England, Premier League, meine ich, ne? Also der ist nicht mehr auf dem Zenit seines Schaffens. Er ist ja auch schon, glaube ich, 49 Jahre alt, aber er ist auf jeden Fall ein Routinier. Und weiß nicht, ob Max bleibt, aber dann ist schon mal eine Verstärkung für die Viererkette auf jeden Fall. Vorne hast du natürlich das Problem, wenn Finn Bogason irgendwie fehlt, das ist nicht so leicht zu kompensieren. Die brauchen noch ein bisschen, glaube ich. Augsburg, ich sehe die auch kritisch die Saison, aber die müssen sich auch erstmal noch finden. Und ich glaube, wenn die sich mal so gefunden haben, dann weiß man auch, wo in die Richtung geht. Und bei Berlin ist es einfach so, die werden es die ganze Saison schwer haben, glaube ich.
Also ein wichtiger Punkt für Berlin auf jeden Fall, dieses 1:1.
Ja, definitiv. Aber ja, hart erkämpft und geht. Das war immerhin Augsburg, ne? Und nicht irgendwie Frankfurt.
Überleitung.
Ja.
Okay. Cool.
Erzähl.
Nils hat gesehen, es sind noch 3:30 bis zur Werbung und deshalb können wir da schnell noch Frankfurt.
Wir sind flexibel, wir können auch 10 Minuten die Werbung schieben.
Nein, alles gut. Das Spiel war relativ ausgeglichen. Zwei Mannschaften, die sich fast egalisiert haben. Also leider ein Spiel ohne wirklich viele große Highlights. Ich muss sagen, auch trotz der Niederlage gehe ich mit einem positiven Gefühl aus dieser Partie, weil Frankfurt für mich gefühlt eigentlich die bessere Mannschaft war.
Okay, wir müssen Werbung machen, sorry. Es ist
Du gehst mit einem positiven Gefühl aus dem Spiel.
Frankfurt war die bessere Mannschaft.
Ich fand uns wirklich gut. Und wir hatten 83% Passquote. Das hat man bei Frankfurt lange nicht gesehen. Auch systembedingt war ja früher immer hoher Ball auf Allaire oder so. Also das war überhaupt mal sowas wie ein Kurzpassspiel, ein Kombinationsspiel gesehen, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das dann gegen Leipzig. Ja, das hat mir schon ganz gut gefallen.
Die Vereine brauchen 100%
Passquote.
Richtige Pässe, um Spiele zu gewinnen.
Wer denn?
Ich weiß auch nicht, wo du hin, aber da ist auf jeden Fall heute irgendwie.
Ich sehe schon, irgendwo da ist ein Sist, aber ich weiß noch nicht, wer sich angegriffen fühlen soll.
Wir werden es verstehen irgendwann.
Ich fand, man hat eben halt auch gesehen, dass jetzt mit Rode, der in der Startelf stand, kommt einfach wirklich Spielqualität rein, die Eintracht da gebraucht hat. Rode und Chor, das spielt sich anders als, weiß ich nicht, Toro und Fernandes. Merkt man halt einfach in der Spielqualität. Man hat aber auch gemerkt, dass Joveljic einfach noch grün in den Ohren ist. Heute wurde bekannt gegeben, dass Bas Dost verpflichtet wurde für umgerechnet irgendwie 7 Millionen Euro. Also nicht umgerechnet, weil die zahlen da auch mit Euro. 7 Millionen Euro, was ich finde, was echt ein Schnäppchen ist. Ich glaube, damit wird sich dann auch ein bisschen was ändern, auch wenn dann So, der ja eigentlich so ein bisschen das fehlende Element in der Offensivbewegung der Eintracht sein sollte, da glaube ich, da begehe ich ganz positiv in die Zukunft. Ja, Leipzig kannst du nie ganz ausschalten. Werner hatte in der zweiten Halbzeit noch eine 100%ige, da hätten sie früh einen Deckel drauf machen können, hat Trapp dann gut gehalten. Ansonsten hat die Eintracht nicht viel zugelassen, hat aber auch nicht wirklich viele hochkarätige Chancen sich herausgearbeitet. Es war irgendwie ein komisches Spiel. Es hatte eigentlich ein hohes Tempo, es ging eigentlich immer relativ schnell nach vorne, aber dann bei beiden Mannschaften im letzten Drittel ist einfach nie irgendwas Zwingendes groß passiert. Und ich finde, ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Es wurde auch ein Elfer nicht gegeben, der hätte meiner Meinung nach durchaus gegeben werden müssen, aber war auch schwer zu sehen, offensichtlich für den Videoschiedsrichter. Und ansonsten nehme ich die Niederlage so hin und sage, wir sehen uns in der Rückrunde. Wie siehst du das? Du hast das Spiel auch gesehen.
Ich habe das Spiel auch gesehen, ja. Ich habe ja in der Halbzeit habe ich noch geschrieben, ich finde Frankfurt eigentlich ganz gut. Da warst du noch nicht so der Meinung, dass Frankfurt.
Ja, erste Halbzeit
noch. Ja. Erste Halbzeit, Entschuldigung, ja. Und ich fand, dass Leipzig hat sich sehr weit hinten reindrängen lassen, dann speziell in der zweiten Halbzeit. Also sie haben am Anfang war es halt wirklich so ein richtiges Spiel, das von einer Seite zur anderen lief, wie du gesagt hast, im letzten Drittel dann ungenau, aber es war halt viel Tempo drin. Und irgendwann hat dann Leipzig jeden Ballbesitz und jedes Pressing eingestellt, haben sich einfach nur noch am eigenen 16er mit ihrer Fünferkette platziert, was halt weder Nagelsmann-Fußball noch Leipzig-Fußball ist, deswegen hat mich das so stark gewundert. Und haben dann tatsächlich Glück gehabt, dass Frankfurt sehr viele so halbgare Flanken, es waren halt so viele Halbchancen da. Also so, wo du dir gedacht hast, wenn der Spieler jetzt eine Sekunde früher reingeschaltet wäre, dann hätte er das Ding reingemacht. So. Und das war bei vielen Hereingaben, hatte ich das Gefühl.
Es war halt, ganz so eine Sache noch, das 2-1 war halt so eine Sache aus Frankfurter, ich sag's jetzt aus Frankfurter Sicht, als objektiver Sicht oder so, wenn es ein Frankfurter wäre, hätte ich gesagt, clever, so muss ich sagen, fand ich ein bisschen arm von Paulsen.
Ich meine, das 2-0
jetzt. Das 2-0, wo er quasi verletzt am Boden liegt und sich wälzt, als ob ihm das Bein abgerissen ist. Und dann geht Leipzig in die Offensive, er steht sofort auf. Endika hat gedacht, er liegt immer noch am Boden und heult, weil er ja so Schmerzen hatte. Und dann steht er komplett frei und macht das Ding da rein. Ist natürlich klassisch beim Fußball, da ist es Endika einfach auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren, dass er
Der andere war doch auch schon.
Grün hinter den Ohren?
Ja.
Ja. Und ja, wir haben viele junge Leute.
Viele junge.
Und das war aber trotzdem halt so ein bisschen, weiß ich nicht, fand ich, hatte ein Geschmäckle, dieses
Tor. Man muss es vielleicht nochmal dazu erklären, Paulsen lag am rechten Flügel rum, hat dann verletzt gespielt, dann hat Frankfurt irgendwie den Ball gespielt, irgendwann hat Leipzig erobert, Paulsen steht auf, kommt die Flanke von links rein, er steht auf rechts, völlig feiert, knallt das Ding sehr gut, Volley, wirklich tolle Technik ins Tor.
Die Hosenträger,
aber da kannst du nicht viel machen als Trapp. Aber da finde ich auch, da bin ich ausnahmsweise bei dir, da finde ich auch, eigentlich müsstest du sowas abpfeifen und mit Gelb bestrafen. Weil das kann ja, das ist ja, wir haben, wir reden ja immer über Fairplay und Sportlichkeit, und das ist doch eigentlich unsportliches Verhalten, wenn du liegen bleibst und dann, wenn du liegen bleibst, wenn der Gegner den Ball hat und dann wieder aufstehst, sobald dein Team den Ball
erobert. Ich weiß nicht, ob ich es abpfeifen würde, aber ich würde ihm auf jeden Fall eine gelbe Karte. Also, von mir aus kann das Tor dann gelten, aber ich würde ihm eine gelbe Karte geben, weil es ist einfach schon eine Assi-Aktion. Ich weiß, dass sie jeder macht und sicherlich auch schon 1000 Frankfurter gemacht haben, aber wenn man es einfach mal dann so in der Perfektion sieht, ist das ist schon,
schon perfekt. Ist schwierig, dass man es nicht, man kann das nicht, genau, weil was ist, dann hat er sich wirklich verletzt, hat er wirklich Schmerzen gehabt, sind die aber diese Schlagschmerzen, die nach wirklich nach 10 Sekunden schon wieder weg sind, oder hat er sich wirklich wehgetan?
Ja, guck dir die Szene an, dann sag du es mir.
Ja, nein, ich rede jetzt nicht von der Szene, ich rede allgemein von der Bestrafung so.
Das Problem ist, dass er sich hier, finde ich, in dieser Situation war es halt, ist halt, weil es ein Paradebeispiel ist. Normalerweise hast du es nicht so krass, dass es so krass, aber hier hat er sich wirklich einen taktischen Vorteil davon verschafft, dass er im rechten Flügel rumlag, alle ihn vergessen haben und dann kommt die Flanke von links rein und der kann dann vom halb rechts das Ding Volley reinknallen kann, weil keiner mehr auf der Rechnung hatte, dass da irgendwo noch Paulsen rumlag. So. Und das ist halt dann wieder, das passiert halt ganz selten. Du hast halt selten so einen wirklichen taktischen Vorteil dadurch, dass du verletzt liegen bleibst. In diesem Fall war es halt so. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen sauer aufgestoßen.
Egal, ja, es ist auf jeden Fall schäbig, aber auf der anderen Seite bringt es wieder so eine Dynamik rein. Der Angriff, also in dem Fall Frankfurt, die hätten ja den Ball, ja jetzt ausspielen können. So, dann wäre das kein Thema mehr gewesen.
Ja, aber das sollst du auch nicht tun eigentlich.
Und, ich weiß, natürlich, das ist ja auch richtig, dass man das nicht mehr macht.
Das auf haben der anderen
Seite dann musst du dann irgendwie gucken, dass du den halt nicht vergisst und dass du den halt nicht so tust, als wenn du jetzt einen Mann mehr hast, sondern dann musst du irgendwie einen Bewacher abstellen und so tun, als wenn der halt steht.
Aber ich denke mir, du kriegst halt eine gelbe Karte fürs Trikot ausziehen, dann kannst du da für alle möglichen Unsportlichkeiten kriegst du halt eine gelbe Karte. Dann kannst du da halt auch, musst du das Tor nicht aberkennen, stimme ich dir vielleicht nicht zu, aber kannst du auch einfach sagen, so, sorry, wieso bist du da liegen geblieben, gelb.
Wir hatten übrigens dann im gleichen Spiel noch eine Situation, es wurden ja, glaube ich, 6 Minuten nachgespielt und eigentlich waren nur, glaube ich, 5 oder so angezeigt, weil Leipzig so viel Zeitspiel gemacht hat, alle plötzlich mit Krämpfen auf dem Boden lagen. Und dann gab es auch eine Situation, wo die Eintracht aus Fairplay, weil ein Spieler verletzt war, den Ball zurückgespielt hat zu Gulaschi, und was macht der? Macht einfach Zeitspiel. Wo ich mir dann auch denke, ey, das ist Fairplay, dass wir den Ball zu euch spielen, weil euer Spieler verletzt war, und der Dank dafür ist, dass du eine Minute schindest. So, das war nicht cool. Deshalb sage ich nur, Leipzig, wir sehen uns noch mal mit einem anderen Team in Frankfurt. Ich bin trotzdem zufrieden.
Und Etienne Gardet mit gespitzten Stollen.
Ein Wort vielleicht noch zu Werner, der ein schönes Tor geschossen hat. Aber der hat auch ordentlich was liegen lassen. Ne? Also eine 100%ige da liegen lassen und dann noch eine 100%ige, wo er eigentlich nur auf Paulsen querlegen muss. Und dann
so ein Ego-Move
macht. Definitiv. Also der hätte eigentlich auch,
da kann ich Pause noch verstehen, wäre ich auch sauer
gewesen. 2,5 Tore schießen können.
Ja.
Ist Frankfurt natürlich auch noch mal im Spiel geblieben, was die erzielten Tore anging, einfach nur.
Er hat den Vertrag jetzt verlängert, muss er keine Tore mehr schießen.
Nee, eben, er muss jetzt ja eigentlich nichts mehr machen. Ne?
Was so ganz geil war, Kostic hat eine Leipzig-Fahne zerschossen. Eine richtig große.
Ein Blockfahne.
Wollte natürlich aufs Tor schießen, oder weiß man nicht. Vielleicht wollte er auch die Fahne treffen. Hat die wirklich genau in der Achse getroffen, die Leipziger Achse, die Leipziger Fahne ist kaputt gegangen.
Ja, der wollte natürlich erstmal den Support zertrümmern.
Smart.
Und dann dadurch die Moral aufweichen und dann mit seinen Schenkeln Gas geben.
Hat die einzige Fahne quasi zerstören wollen, die es gibt.
Ja, das ist korrekt. Ich habe mir das jetzt unbedingt, wir machen jetzt ganz schnell ein bisschen Werbung und dann sind wir gleich zurück. Dann reden wir natürlich noch ausführlich über den Hamburger Sportverein, Jungs.
Sonny Kittel.
Und Sonny Kittel?
Hm? 4.
Na? 2.
Bis gleich.
passiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück hier in unserem kleinen, aber feinen Studio aus Pappholz und Liebe. Wir freuen uns sehr, jetzt weiter über die Fußball-Bundesliga reden, diskutieren und uns auseinander dividieren werden, können, müssen, wollen, dürfen, tun
und sollen.
Sollen. Wir machen weiter mit Paderborn gegen SC Freiburg. Nein,
1 zu 1. Doch, doch, aber es ist ein Skandal gewesen.
1 zu 3, würde ich sagen. Warum ist dieses Spiel ein Skandal gewesen, Tobias Escher?
Ja, weil Paderborn das hätte gewinnen müssen. Weil Paderborn sich sehr, sehr, sehr blöde angestellt hat.
Freiburg im Stil einer Spitzenmannschaft.
Im Stil einer Spitzenmannschaft. Ja, Freiburg ist so, ich glaube, im Sportstudio oder irgendwo hat auf jeden Fall ein Freiburg-Streich so ein Interview gegeben, so gefragt worden. Sie haben jetzt 6 Punkte nach 2 Spielen. Ist das schon ein dann ist es darauf hin, dass wir mehr von Freiburg in dieser Saison erwarten können? Streichs Antwort: Nein.
Na, das fand ich auch gesehen.
Ja. Ich möchte dazu nochmal erinnern: Hamburger Sportverein in der Abstiegssaison mit 6 Punkten aus 2 Spielen gestartet.
Ja, das ist auch ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie absteigen, aber.
Nein, nein, nein.
Aber haben, das muss nichts heißen. Das muss nichts heißen, weil sie gegen Mainz haben sie in der Schlussviertelstunde 3 Tore gemacht, als dann Mainz zusammengebrochen ist. Und jetzt haben sie gegen. Also es war halt so, man hat es auch gar nicht unbedingt, wenn man das Spiel nicht komplett live gesehen hat, hat man das auch gar nicht gesehen, wie überlegen Paderborn eigentlich war. Aber es gab halt sehr viele Situationen, wo Paderborn wirklich guten Ball hinter die Abwehr gespielt hat und auch ein Paderborner Spieler diesen Ball hätte holen können, aber dann den Ball nicht richtig angenommen hat. Also die Zahl der technischen Fehler im letzten Drittel war halt unfassbar hoch. Die hätten ungelogen, ich habe 5 Szenen gezählt, inklusive dem 1:0, wo sie alleine auf den Torwart hätten zulaufen können. Und von diesen 5 Szenen machst du ja normalerweise 2 oder 3 zumindest rein. Aber sie haben es halt nicht geschafft und da muss man Freiburg loben, dann ist immer irgendein Freiburger Abwehrspieler heldenhaft nach hinten gestürmt und hat dann mit letzter Kraft den Ball weggegrätscht. Aber das darf natürlich als Freiburger Abwehr auch nicht passieren. Zeigt aber auch, wie gefährlich Paderborn ist. Also Paderborn hat mich jetzt an diesen ersten beiden Spieltagen von allen Teams am meisten beeindruckt, weil ich natürlich auch am wenigsten erwartet habe von ihnen. Aber die gehen vorne drauf, die spielen wirklich gute Pässe hinter die Abwehr. Die haben auch mit Atwai, auch wieder ein Spieler, den ich nicht aussprechen kann, was Jades. 2 Spieler, die tolle Pässe spielen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut und haben auch Freiburg vor Riesenprobleme gestellt. Freiburg wirklich mit 2 Toren aus dem Nichts heraus und dann dem 3-1 ganz kurz vor Schluss. Mhm. In der zweiten Halbzeit hat Freiburg es clever gemacht, muss man sagen, haben Paderborn den Ball überlassen und haben sich dann weiterhin zurückgezogen. Da hat Paderborn keine Idee gehabt, aber das hätte Paderborn in der ersten Halbzeit eigentlich gewinnen können, dieses Spiel. Und das ist schon mal eine Ansage, finde ich, wenn man sagt, Paderborn hätte ein Spiel gewinnen können.
Aber sie hätten auch gegen Leverkusen gewinnen können. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, was wir befürchtet haben, dass Paderborn so ein bisschen in Schönheit Lehrgeld zahlt, weil sie sich diesem Stil wirklich treu geblieben sind, der sie letztendlich von der dritten Liga in die erste hoch gespült hat. Und ich finde es total toll. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, die werden viele Sympathien gewinnen und werden am Ende aber wieder absteigen, weil am Ende diese Cleverheit fehlt und auch diesen Aufwand und diesen erfrischenden Fußball auch in Ergebnisse umzumünzen. Mhm. Ich fürchte, wir werden das noch häufiger sehen.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Weil sie auch die Tore dann nicht gut verteidigt haben. Also zumindest das erste war ein Elfmeter.
Mhm. Kann das dir passieren. Schwer
zu verteidigen, ja. Ja, aber kann dir passieren, aber das 2-1 wäre dann auch nicht nötig gewesen, wo dann Pedersen aufs Tor zulaufen konnte. Schwierig.
So wiederholt sich ein bisschen genau wie mit deinem Satz, den du im Prinzip schon seit der Vorschau-Runde quasi sagst, dass sie in Schönheit sterben werden. Auch das mit der Defensive, dass die nicht Bundesliga-tauglich ist, scheinbar.
Ja, ich befürchte schon.
Dieser trauernde Tonfall, den wir hier haben, so ein bisschen, als wenn man schon so ein bisschen um Paderborn trauern würde. So.
Ja, vor allen Dingen, dann kommt noch das nächste dazu. Dann fehlt er im entscheidenden Spiel wegen der 4. gelben Karte, weil er zum 4. Mal die Mütze irgendwo hingeworfen hat. Ja. Mach euch da mal einen Begriff.
Man kann dem doch so ein Gummiband an die Mütze machen.
Und dabei muss ich ehrlich gestehen,
zurückfliegt.
Ja, ich muss ehrlich gestehen, Paderborn ist eins dieser Stadien, in denen ich schon war, wo ich nicht nochmal freiwillig hin will.
Das ist kein schönes Stadion.
Nee. Möbelhaus oder Fußballstadion ist ja die Frage.
Ja, das ist halt in diesen Regionen so. Da brauchst du halt so ein Stadion aus dem Bausatz. Das ist so wie früher mit den Fertighäusern, damit du dann, das ist aber auch okay. Kannst halt nicht überall seit Jahrzehnten so ein Stadion stehen haben.
Kurze Frage.
Ja. Ist euer Stadion nicht auch ein Möbelhaus jetzt? Wer sponsert das noch?
Was ist los mit dir?
Ist das nicht das Möbelhaus?
Willst du wirklich diese Büchse?
Nein,
du legst dich hier.
Es ist eine ernsthaft gemeinte Frage. Ist das ein Möbel? Heißt das nicht irgendwie Möbelhaus Weserstadion oder sowas?
Das Stadion vom SV Werder Bremen ist das einzige Bundesliga-Stadion, das noch echte Flutlichtmasten hat.
Aber wie heißt das denn jetzt?
Das noch wirklich ein Fußballstadion. Das ist scheißegal, wie es heißt, aber es wirklich ein Fußballstadion ist.
Das jetzt nach.
Irgendwas mit
Wohninvest Weserstadion.
Wohninvest Weserstadion.
Du kommst
mir. Das wäre Möbelhaus Weserstadion. Wäre so kein Name. Einfach Leute sich aus Versehen dahin fahren und denken, das ist ein Möbel.
Aber wie du am Thema, an meiner Aussage vorbeiwischt, nur um den nächsten Richtung Werder Bremen zu verzeihen.
Bisschen Frieden
auf. Die Schüssel kommen an.
Ich habe nicht einen Schuss abgefeuert. Frieden hier, und ich möchte jetzt auch keine Diskussion starten, deswegen nur kurze Antwort. Ihr dürft nicht eure eigenen Vereine nennen. Schönste Stadion in Deutschland.
Westfalenstadion.
Woran machst du das denn
aus? Ja, subjektiv, euer Lieblingsstadion.
Also von der
Form. Und jetzt nicht Frankfurt, dass du nicht Frankfurt nennst und eher Bremen. Und
von der Form, von der Kulisse.
Lieblingsstadion einfach.
Alter, wie lange müsst ihr denn überlegen?
Naja, ich habe jetzt auch überlegt, geht es darum, wie zum Beispiel Fans dann in dem Stadion sind, oder geht es um die Architektur?
Um das Stadion hast du das beste Erlebnis.
Du kannst auch gerne die Architektur.
Das darf ich meins nicht nennen.
Das ist halt die Bedingung dieses.
Das ist sehr langweilig. Ja,
aber ich wär schon natürlich auch beim wie heißt das, Signal Iduna Park. Aber ich muss auch sagen, dass, wie heißt es jetzt gerade? Warte.
Wohninvest.
Volksparkstadion. Heißt es doch gerade noch, ne? Oder? Zahlt er noch? Ja, ne?
Ja, klar, zahlt noch.
Er zahlt noch, ne?
Das heißt Volksparkstadion.
Okay, so.
Dann sage ich Berliner Olympiastadion.
Nee, ist totaler Müll.
Was?
Pokal ist denn mit geil. Ey, du bist wie Holger.
Du hast gefragt, wo hat es geil?
Bei solchen Fragen haust du immer einen raus, wo man sich denkt, ey, bist du auch, was hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Du hast gerade gesagt, wo hat es das geilste Erlebnis?
Nee, Berliner Olympiastadion.
Wo der Pokalsieg. Wo das geilste Erlebnis.
Ach, ist.
Nein.
Gut, also Volksparkstadion ist die einzig richtige Antwort. Vielen Dank, Nico. Dann, ich möchte meine Wahl ändern in Wohninvestpark Weserstadion.
Ich schmeiß dich.
Was denn?
Wenn die wieder aufhören mit Kriegen.
So. Was ist los hier, Freund? Weißt du, nur weil
Köln ist nicht schlecht. An richtigen Tagen ist Köln auch sehr schön. Hat auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, so Möbelhaus-Charme, aber wenn das am richtigen Tag vollgepackt ist.
Die wollen ja ausbauen. Die wollen, wenn die. Ist vielleicht so ein bisschen wieder Kölner Größenwahn, das sieht süß aus.
Millerntor übrigens.
Millerntor auch, ist aber
ganz,
zweite Liga.
Ganz, ja.
Nein. Und was wollte ich sagen?
Rei, klar.
Ich weiß nicht, ob die das machen, aber die haben wirklich, Köln hat den Plan, die haben es ja wirklich überlegt, irgendwie auf 70.000, dann kann man Abstieg dazwischen oder so. Aber die würden das auch voll kriegen, weil Köln ist eine fußballbegeisterte Stadt und das ist eine großartige Stimmung in Köln. Und wenn die da so ein Dortmund-Ding draus machen, Dortmund ist dann ja auch am Stadion ausgebaut, da brauchten sie erstmal eine Insolvenz, einmal pleite gehen, und dann lief's aber auch wieder gut. Und das ist, glaube ich, bei Köln auch der Plan.
Bau der HSV.
Weil solange bald kannst du das Stadion nicht zurückbauen. Wieso kommst du jetzt, warum schießt du die ganze Zeit gegen den Hamburger Sportverein? Was ist mit dir los?
Ich habe gesagt, das Volksparkstadion ist das zweitschönste Stadion in der Liga.
Ja, aber dann kam wie so ein Pinöckel da wieder rum, gepfeffert aus der Ecke da. Ich verstehe das.
Ich schieß nur zurück heute.
Ja, das ist, wenigstens triffst du mal was. So, im Gegensatz zu deinen Jungs aus Bremen. Da.
Zwei Spiele haben wir noch auf vor der Brust. Mainz gegen Gladbach. Möchte da jemand was zu beitragen?
Ja, nein. Gut, Gladbach hat das echt gut gemacht. Und die haben da unter Rose jetzt einen erfrischenden Fußballansatz. Mhm. Haben mit Player und Thuram.
Was?
Da vorne. Und dann haben sie ja noch den Jungen da in der Hinterhand, der jetzt da direkt ein Tor geschossen hat.
Embolo.
Hast du in der Sportstudio geguckt?
Nee, ich analysiere gerade.
Der Rose.
Rose, ja.
Und, bist du überzeugt?
Dachte.
Bist du überzeugt von ihm?
Dachte, wir nennen ihn Marco.
Der heißt Marco, ja.
Marco.
Ja, weil Ralf kennt ihn ja.
Wir ihn dadurch ja, Marco.
Wir kennen ihn ja auch.
Also, ist auch unser Freund jetzt, ne?
Und der
Und dann ist aber auch der Trainer von Mainz ja auch unser Freund, ne? Weil die sind ja auch Freunde.
Sandro Schwarz.
Sandro.
Ja, aber die sind auch miteinander befreundet. Und man sagt ja, mein Freund ist dein Freund. Und die Kette zieht sich halt weiter. Und Sandro Schwarz ist ja auch Freund von
gutem Fußball.
Und deswegen sind wir auch Freund von gutem Fußball.
Und ich mache ein bisschen Sorge um meinen Kumpel Sandro, weil mit Mainz so jetzt schon letzter, das sieht nicht
meinst
gut
aus.
Ja, Mainz, ich.
Gut, ja, aber Mainz. Muss man sich Sorgen machen um Mainz?
Das gegen Freiburg war auf jeden Fall ein herber Nackenschlag, dieses 3-0. Jetzt gegen Gladbach, okay, kannst du mal verlieren, haben sie auch gut gegengehalten. Ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, muss ich gestehen. Aber Was halt auffällt, ist, dass diese spielerischen Fortschritte, die versprochen wurden, die kommen nicht. Also das Ballbesitzspiel funktioniert nicht besser als in der letzten Saison und sie haben sich jetzt aber ein paar Mal böse auch auskontern lassen von Gegnern. Auch schon gegen Kaiserslautern im Pokal. Und da muss jetzt mein Erfolgserlebnis her. Aber jetzt kommen aber die, haben sie auch wieder ein Spiel gegen die Bayern. Das kann ein wirklicher Fehlstart werden erstmal.
Tja. Gut, dann haben wir noch eins, was wir noch besprechen können. Das ist nämlich unsere Freunde aus Berlin gegen unsere Freunde aus Wolfsburg. Ein relativ klares 3:0. Aber das Spiel war nicht schön. Es war nicht so, es war so wie die Namen das vielleicht so ein bisschen in ihren Graustufen der letzten Jahre auch befürchten ließen. Ich glaube, ich will mal eben kurz die Spieldaten aufrufen, weil wenn mich nicht alles täuscht, waren das sehr wenige Torschüsse. 9:10 Torschüsse. Aber was wird nicht alles als Torschuss gewertet?
Egal. Jedenfalls war das so vom Spiel her, war das so ein bisschen wie auch Leipzig gegen Frankfurt, so ein Spiel, wo jetzt das Ergebnis auch krasser klingt, als es war. Also es war nicht so, dass Hertha hier chancenlos war. Waren eigentlich auf Augenhöhe die ganze Zeit. Dann haben sie halt relativ am Ende. Also, ihr wollt gar nicht mehr über Fußball sprechen.
Doch, oder? Nein, aber du hast gesagt, wie Frankfurt-Leipzig ist krasser, als das Ergebnis sagt. Und das Ergebnis bei Leipzig-Frankfurt war 2:1. Und da habe ich mir überlegt, wie krass dieses Ergebnis ist. Weil es doch eigentlich genauso knapp war, wie du es gesagt hast.
Oh, ich habe keine Lust mehr. Ihr fallt jedes Mal, wenn man versucht, irgendwas zu sagen, sie wird
nein, ins entschuldige, ich habe doch gar nichts gemacht.
Ja, was ich meine, ist, dass bei 2:1, denke ich mal, auch klar, zumindest deutlicher, da kann man nicht rauslesen, dass Frankfurt die Partie dominiert hat. Das wollte ich damit sagen. Okay. So. Und bei Hertha Wolfsburg war es eben auch so, dass es eine relativ enge Partie war, was aber am Ergebnis 3:0 nicht so abzulesen ist. Und jetzt fickt euch, sag nichts mehr.
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass Hertha sich was vorgenommen hat. Und dann auch sehr aggressiv nach vorne gestürmt sind. Gerade nach dem 0:1 haben sie sehr viel Mann nach vorne gebracht, aber haben nichts in den Strafraum wirklich gebracht. Also es war so ein komisches Spiel, wo auch sehr oft, deswegen vielleicht der Frankfurt-Leipzig-Vergleich ganz gut, wo das Spiel immer so von einem Strafraum zum anderen ging, aber es gab keine Torchancen auf beiden Seiten. Also es war irgendwie nicht so, dass die beiden Teams wirklich Torchancen hatten. Und dann hat Wolfsburg in der zweiten Halbzeit über Konter das Ding hochschaukeln können. Aber 3:0 ist schon ein, zwei Tore zu heftig. Also ich
einfach auch brutal effektiv,
muss man sagen. Wolfsburg hat auch dann teilweise sehr tief gestanden. Also haben sich dann irgendwann wirklich 5-4-1 hinten reingezogen, was auch eigentlich nicht Glasners Spiel ist. Da merkt man auch, dass da noch Arbeit vor ihnen ist. Genauso bei Jovic, der jetzt auch wie viele andere Kollegen schon das erste Schicksalsspiel vor der Nase hat gegen Schalke, weil das ist jetzt wirklich
gegen die Bayern geholt.
Bei Schalke gegen Hertha ist wirklich so ein Spiel, wo dann nochmal entscheiden kann, in welche Richtung geht das eigentlich. Hm. Weil wenn Hertha nach vorne gucken will, müssen sie gegen Schalke gewinnen. Wenn Schalke nach vorne gucken will, müssen sie gegen Hertha gewinnen.
Du hast recht. Ich habe auch gedacht, der Punkt gegen Bayern, das habe ich nämlich auch. Aber ich habe nach dem Spiel gedacht, okay, als ich ihn da so gesessen habe, auf der Bank, habe ich auch gedacht, okay, der hat jetzt auch schon ein bisschen Probleme vor der Brust mit so einer Heimniederlage, aber hat immer einen Punkt gegen Bayern geholt.
Erstens das und zweitens tut mir auch Wolfsburg ein bisschen unrecht, weil ich finde die diese Saison wirklich sehr, sehr stark. Wenn da kein größeres Verletzungspech dazu kommt, dann muss man die auf jeden Fall schon oben dazu rechnen. Das ist dann einfach auch ein undankbarer Start für einen neuen Trainer, direkt mit Bayern, dann Wolfsburg und dann Schalke. Ist auch ein schwerer Saisonstart. Und ich finde, Hertha sah bislang besser aus, als die Punkte das vielleicht wiedergeben. Das darf man auch nicht vergessen.
Da sind ja einige Fragezeichen bei vielen Teams noch drin, Namensfragezeichen Europapokal. Also du hast ja mit Wolfsburg, Gladbach, Leipzig und auch in gewissem Maßen Leverkusen Teams, die mit ihren Trainern noch nicht so lange zusammenarbeiten und die jetzt dann aber deren Schonfrist jetzt endet, weil sie nach der Länderspielpause geht ja dann, glaube ich, Europapokal los und dann müssen sie zweimal die Woche ran. Und dann bin ich sehr gespannt, wie weit diese Teams dann wirklich schon sind und ob dann nicht dann nochmal bei so einem Wolfsburg oder Gladbach so eine Delle kommt.
Mhm. Ja, der Klassiker, ne?
Aber Weghorst trifft, wie angekündigt.
Zwei von 25.
Das sind 11 Meter, oder?
Ja, immerhin. Hör dir das Hütte. Für 30 hast du, glaube ich, sogar gesagt, oder?
Ja, 25 bis 30 gesagt.
Ja, okay. Du hast aber schon so ein bisschen.
Ich würde die 30 stehen lassen. Sei stark. Lass die 30 stehen.
Ich auch. Steht zu dir und deinem Wort.
Wenn Lewandowski so weiter trifft, hat er diese Saison 85 Tore.
Ja, aber das hatten wir schon, diese Diskussion, dass er Gerd Müller einholt, haben wir schon häufiger. Das hat er am Ende nie geschafft.
Aber dieses Jahr ist er echt, der hat doch alle Tore bisher gemacht für Bayern, oder? Mhm.
Hat man alle wirklich? Nee.
5 von 5.
Echt?
Alle Bayern-Tore gemacht. Wenn er so weitermacht.
Nicht so schlecht. Ja.
Wie viel war Gerd Müller? Was hatte der?
40.
40.
Ja, die schafft er.
40. Gut, damit beschließen wir die erste Fußball-Bundesliga. und werfen noch einen Blick auf die kleine zweite Bundesliga. Habt ihr Lust?
Ja.
Oh, denn ja. Da muss man ja auch mal nach 4 Spieltagen mal einen kurzen Blick werfen auf die sehr erfreulich reinschauende Tabelle der Hamburger Sportvereins mit 10 Punkten auf Platz 1. Ich bin tatsächlich ganz zufrieden. Die Mannschaft wirkt zum ersten Mal seit Jahren wie eine Mannschaft. Man hat das Gefühl, die supporten sich gegenseitig und treten auch so auf. Es ist durchaus auch viel Klasse mit eingekauft worden und trotz zahlreicher Neuzugänge hat man wirklich das Gefühl, die haben sich recht schnell gefunden und es ist eine Handschrift zu erkennen und mir gefällt das jetzt schon besser als in der letzten Saison. Ironischerweise hat man manchmal das Gefühl, dass dieser ganze Fall Jatta die Mannschaft noch mehr zusammenschweißt und eventuell auch so einen gegenteiligen Effekt auf den Verein und die Mannschaft hat, als das viele vielleicht versuchen zu erzeugen. Ich muss aber sagen, ich finde das schwer zu ertragen, was da teilweise passiert. Ja. Es fängt an mit denen jetzt in Karlsruhe, wurde Bakayata 45 Minuten komplett bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Und man hat wirklich das Gefühl, dass das, was da bisher so im Vorfeld passiert ist, für viele Leute so eine Art Legitimation ist, um ihren Hass auf diesen Jungen zu projizieren und da wirklich alle Grenzen des guten Geschmacks vergessen lassen können, weil sie denken, okay, die Hetzjagd ist jetzt hier offiziell eröffnet, da können wir uns jetzt ja mal schön grenzenlos dran beteiligen. Es war wirklich grausam, das mit anzusehen. Und was dann teilweise an Rechtfertigungsversuchen kommt von allen Parteien, finde ich genauso fürchterlich. Also zu sagen, es besteht ja der Verdacht, dass der Junge eventuell gar nicht er ist, sondern 2 Jahre älter. Und daraus irgendeine Form von Legitimation zu ziehen, der Mann hat keine Familie mehr, der ist geflüchtet, der hat Dinge auf sich genommen, die man niemandem wünscht. Und der ist hier in Deutschland, der liegt niemandem auf der Tasche, der verdient viel Geld, von dem er viel Steuern für dieses Land zahlt. Und das hat er sich selbst erarbeitet. Und selbst wenn der 2 Jahre älter ist, so what? Der ist ja so. Der Mann ist aus Afrika irgendwie geflohen. Und selbst wenn es so sein sollte, was ja noch nicht überhaupt noch nicht im Ansatz irgendwie bewiesen ist, selbst wenn es so sein sollte, dass er in seiner Not gedacht hat, okay, wenn ich mich 2 Jahre jünger mache, dann habe ich mehr Erfolgsaussichten, irgendwie hier zu bleiben und irgendwie über die Runden zu kommen. Selbst wenn dem so sein sollte, wer will denn bewerten, was das aus der Situation, aus der der Mann kommt, für ein Vergehen ist? Welche Schwere hat dieses Vergehen? Ich kann mir gut vorstellen, dass dieselben Leute, die da jetzt die Steine schmeißen, in Wirklichkeit irgendwie versuchen, wo kann ich irgendwie Steuern sparen und wo kann ich irgendwie mit irgendwelchen linken Tricks mich an meinen eigenen Verpflichtungen abarbeiten. Und und das Schlimme ist, es ist ja noch nicht mal in irgendeiner Form bewiesen. Alle Unterlagen sind da. Die Behörden haben grünes Licht gegeben, der DFB, DFL, alle haben grünes Licht gegeben. Und jetzt aufgrund dieser Recherche der Bild-Zeitung den Jungen vorzuverurteilen und den da durchs Dorf zu treiben, ich finde es unerträglich. Ich finde es mega schlimm, dass Nürnberg, Bochum und jetzt auch Karlsruhe Protest eingelegt haben. Die beteiligen sich damit meiner Meinung nach an dieser Hetzjagd. Ich finde die Begründung fadenscheinig. Die sagen ja, wenn wir jetzt nicht Protest einlegen, könnte es eventuell sein, dass ein einziges Mitglied aus dem Verein uns später dafür zur Rechenschaft zieht, wenn die 3 Punkte, die uns da hätten zugesprochen werden können am grünen Tisch, eventuell eine bessere Positionierung in der Tabelle verhindert haben. Ich finde, das ist, also sorry, es gibt, glaube ich, viele Juristen, die das anzweifeln, ob diese Begründung stimmt. Man sieht es jetzt an Karlsruhe, wo gesagt wurde, wir erwägen deswegen Protest, weil wir am Ende nicht wollen, dass die anderen beiden Vereine uns quasi dann die Schlauen sind und wir sind die Dummen, weil wir nicht Protest eingelegt haben. Ich find's lächerlich. Steht zu eurer sportlichen Niederlage, steht zu dem, was auf dem Platz passiert ist und versucht euch nicht jetzt an der Causa Jatta zu bereichern, ob jetzt mit Punkten oder was auch immer. Ich find's fürchterlich. Und ich hoffe, dass diese Geschichte einen würdigen Ausgang hat. Ich möchte aber noch eine Sache kurz mal vorlesen, die von den Karlsruher Fans kommt. Ich habe ja eben schon gesagt, ich fand es würdelos und unter aller Sau. Aber die Karlsruher Supporter waren das, glaube ich, Supporters Karlsruhe, die haben sich positioniert mit einem Text, den ich kurz mal vorlesen möchte, weil ich das total toll finde. Die schreiben nämlich, wir fordern den Karlsruher SC dazu auf, die auf dem Platz eingefahrene sportliche Niederlage anzuerkennen und keinen Protest gegen die Spielwertung einzulegen. Wir würden es vielmehr begrüßen, wenn unser Verein als Beispiel vorangehen und dadurch vielleicht einen Beitrag dazu leistet, die Sache im Interesse und im Sinne des Fußballs zu beenden. Wir fordern den Fußballverband auf, die Causa Jatta für beendet zu erklären. Der Verband hat gegenüber seinen Vereinen und Spielern eine gewisse Fürsorgepflicht, der es nun nachzukommen gilt. Wir sind uns einig, dass aber am Ende die Entscheidung nur für den Spieler fallen kann. Man muss doch klar anerkennen, dass es sich bei Bakary Jatta um einen Fußballspieler handelt, der, egal wie alt er nun wirklich ist oder wo er auch immer kommen mag, seinen Job erledigt und dies so, dass er auch für den Karlsruher SC eine Bereicherung als Spieler wäre. Und als ich das gelesen habe, habe ich wirklich so meine große Enttäuschung und Wut auch über das Verhalten einiger Fans. Ich weiß, es sind natürlich nicht alle und es gibt natürlich auch Hamburger Fans und Fans aller Vereine, die Züge auseinandernehmen auf Rückfahrten oder sonst für Schandtaten tun, die auch nicht cool sind, die muss man aber nicht direkt immer gegenrechnen. Und ich habe mich sehr gefreut, das von den Karlsruher Fans zu lesen, dass sie sich da auch sozusagen von distanzieren. Das war jetzt nicht geplant, dass ich das irgendwie jetzt nochmal so einen kleinen Monolog halte, aber irgendwie hat sich das ja über die letzten Wochen aufgestaut. Und es ist dann mal ehrlich das dominante Thema im Fußball, was hier gerade so passiert. Deswegen kann man da vielleicht auch mal kurz drüber reden, abseits der sportlich sehr erfreulichen Situation. Und damit belassen wir das auch für heute und beenden diese Sendung. Es ist jetzt 17 Uhr und wir freuen uns sehr auf Bundesliga International. Entschuldigung, es ist 18.30 Uhr. 17 Uhr beginnt die Show. Aber 18.30
Uhr. Ich muss jetzt Bundesliga machen.
Echt? Scheiße, dann müssen wir jetzt leider beenden. Also, euch vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga und wie gesagt, Bundesliga International nicht verpassen. Und dann geht's nächste Woche Montag 17 Uhr eine frische Live-Folge. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020.